Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, einen wunderschönen sonnigen Samstagnachmittag wünsche ich dir.
Stimmt, wir haben natürlich über das Wetter gesprochen. Die Sonne strahlt hier ohne Ende.
Bei uns auch, ja.
Ja, es ist gefroren. Das ist sehr nice. Ja, mit dem Hund war ich auch schon 2 Runden, also passt.
So mag ich das Winterwetter. Sonnig und kalt.
Genau.
Das ist angenehm.
Ja, Straßen gut befahrbar. Die Baustellen sind auch dieses Wochenende fertig geworden. Ja, ist wieder freie Fahrt für freie Bürger.
Oh. Ja, jetzt haut er wieder einen Karlauer nacheinander raus.
Ja, genau. Hello.
Und jetzt müsste ich sagen, darf man das heutzutage überhaupt noch sagen? Das wäre jetzt also, die Standard.
Wie immer, sagen darfst du alles.
Ja, du musst natürlich dann mit den Konsequenzen rechnen, die sich daraus ergeben.
Bei freie Fahrt für freie Bürger, glaube ich, wird es so keine Konsequenzen geben, weil, mein Gott, wir kennen den ganzen Spruch ja auch. Du musst mal gucken, ja, in deiner Jugend ja wahrscheinlich auch, war das ja durchaus, kein Slogan im Wahlkampf, aber das war ja auch so ein Motto, was da ja munter immer mal wieder genannt wurde. Und heute ist es halt ein bisschen schwieriger, gerade auch mit den ganzen Umständen. Der Verkehr hat sich auch ganz anders entwickelt, beziehungsweise ist ja immer mehr geworden. Ich habe jetzt die Woche so viele Tage gehabt, wo ich auf der Weg zur oder von der Arbeit auf der Autobahn einspurige Autobahnen hatte, weil einfach so viel LKWs unterwegs waren.
Ja.
Entweder morgens halt früh, ja, die sind on the road again, ja. Mhm. Und dann hast du einen LKW nach dem anderen, ja, und und zweispurige Autobahn, da bleibt halt nur noch eine über, ja. Und jetzt ist auch wieder die Jahreszeit, wir hatten es eben gesagt, ja, die Sonne scheint, teilweise Minusgrade morgens.
Ja.
Sollte man natürlich auch mal aufpassen, vor allem die modernen Autos, die fangen ja dann auch schon wieder an zu meckern, ja, Vorsicht, Glatteisgefahr. Ja, da fühlt sich manch einer ja dann auch nochmal dazu genötigt, extra langsam zu fahren. Obwohl die Straßen ja eigentlich in einem sehr guten Zustand aktuell noch sind, ja.
Ja.
Da wird es dann halt auch schwierig. Ich bin ja auch niemand, der rast, ja, oder der weit über dem Tempolimit oder so fährt, ja. Gerade in so Situationen wie im Berufsverkehr ist es ja sowieso schon generell schwierig, ja. Aber manch einer, ja.
Ja.
Also vorwärts kommen sollte man auch auf der Autobahn noch, ja.
Ja, das ist richtig. Es ist immer schwierig, die meisten oder viele Verkehrsteilnehmer finden nicht den Mittelweg. Ne? Entweder sind sie zu schnell unterwegs oder zu langsam. Also so den goldenen Mittelweg zu finden, das scheint mir für manche
so,
sehr schwer. Ja, das ist richtig.
Gerade so in der Übergangszeit, wie gesagt, das sind jetzt die ersten Tage halt auch mit Frost. Das ist ja auch wieder so ein Ding, ja. Da kam auch zuletzt einer wieder entgegen, ja, und hatte gerade mal so ein bisschen sichtfrei gekratzt.
Ja, ist auch.
Wo ich auch die Krätze kriege, ey, sorry. Ja. Das ist dann.
Ja.
Ja.
Das ist dann wieder Thema Faulheit und so weiter und so fort.
Ja.
Ja. So ist das.
Ich verstehe es nicht, ja. Aber egal.
Du.
Was willst du machen?
Wenn wir über alles reden, was wir beide nicht verstehen, dann müssten wir jeden Tag podcasten und uns die Sorgen von der Seele podcasten.
Ja, da gibt's ja auch den einen oder anderen Podcast, ja.
Ja.
Aber die höre ich eigentlich, also ich habe keinen im Abo, kann ich ja auch zugeben, weil ich habe meine eigenen Probleme.
So ist es.
Nicht noch die von anderen anhören.
So ist es, ja.
Ja.
Das belastet dann ja auch noch, wenn man sich dann den ganzen Kram der anderen anhören soll oder muss. Das ist so.
Ja. Aber ich freue mich schon auf den ersten Schnee. In zweierlei Hinsicht. Einmal ist ja wirklich toll. Ja, gerade wenn du so Wetter wie heute hättest, ja, mit Schnee und bist dann mit dem Hund draußen unterwegs, ist immer sehr schön. Und natürlich wieder in Bezug auf die Straße, da werde ich wahrscheinlich am besten Homeoffice machen. Wobei nicht Homeoffice, sondern Work from Home. Ja. Von zu Hause aus arbeiten.
Besser Homeoffice als Office Home, ne?
Ja, besser das als gar keinen.
Das kommt auch dazu, ja. Ich bin immer im Homeoffice, fast immer.
Außer du bist unterwegs, ne?
Außer mittwochs, da bin ich woanders. Aber sonst bin ich immer im Homeoffice.
Ja. Das ist auch so ein Trend, das verstehe ich auch nicht, ja. Und wir sind ja auch in dem Tech-Podcast-Bereich ja unterwegs.
Ja.
Ich habe ja die letzten Jahre haben wir den Trend ja gehabt, ist gerade von zu Hause, wie gesagt, Homeoffice ist nochmal so ein anderes Thema, aber das Arbeiten von zu Hause aus, das war ja eigentlich was zugenommen hatte und gerade auch mit Corona war das ja so ein Ding, ja, da ging es ja von 0 auf 100, ja, da, wo es möglich war. Und was ich nicht verstehe, ist, dass jetzt der Trend wirklich so extrem halt wieder zurück ins Büro ist, ne, von den Arbeitgebern. Ich muss sagen, bei meinem aktuellen Arbeitgeber war das Thema von zu Hause aus arbeiten eh so ein bisschen stiefmütterlich, ja. Da hattest du ja anfangs nur einen Tag die Woche, die du machen konntest. Mittlerweile sind wir bei 2. Ich denke mal, das ist ein Trend, der jetzt sich noch ein bisschen weiterentwickelt. Ich denke nicht, dass wir da stehen bleiben, weil wir da im Prinzip sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. Von daher, wie gesagt, gehe ich davon aus, dass der Trend klar zu erkennen ist, dass er in Richtung 3 Tage die Woche definitiv geht und dann mal gucken, wann es überhaupt fällt. Mhm. Weil wir nutzen auch nicht immer 2 Tage die Woche. Mhm. Das ist ja auch immer die Frage, was steht arbeitstechnisch an, ja, was kannst du machen, wo musst du was wie machen, ja, dann bist du halt im Büro, ja, weil es nicht anders geht. Deswegen könnte man, denke ich, da eigentlich auch drauf gehen, ja. Mach von mir aus 5 Tage, weil es wird eh nie jeder 5 Tage zu Hause aus arbeiten.
Ja.
Ist gar nicht machbar. Ja, davon abgesehen von der Arbeit, die wir halt haben.
Ja, klar.
In anderen Branchen sieht das wieder ganz anders aus. Da kannst du auch von mir aus, von Fidschi, ja, ein halbes Jahr aus arbeiten. Macht keinen Unterschied, ja. Oder auf Fidschi? Aus Fidschi? Egal. Aber wie gesagt, das ist so ein Trend, den verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe das auch gerade von 2 ehemaligen Arbeitgebern jetzt gerade mitgekriegt, von ehemaligen Kollegen, ja, wo die jetzt wieder anfangen zu reduzieren, ja, und ganz klar sagen, wir wollen euch im Büro sehen. Mhm. Why?
Ja.
Warum?
Ja, es ist halt.
Es läuft doch super, ja.
Ja. Naja. Das ist halt nicht so einfach, das ganze Thema Homeoffice oder nicht Homeoffice.
Ja. Okay, Homeoffice ist eh nur ein anderes, weil Homeoffice, auch gerade wie es dann wieder aussieht mit der Verpflichtung des Arbeitgebers, Arbeitsmaterial, Ausstattung, Ergonomie, ja, deswegen von zu Hause aus arbeiten, ganz anderes Thema, ja, eigene Mittel, eigener Schreibtisch, eigener Bürostuhl, beziehungsweise ob du dann ergonomisch arbeitest oder nicht, ist ja deine Baustelle, aber wie gesagt, dieser Trend halt wieder zurück.
Hm. Naja.
Bei einem Job, wo es nicht sein muss, ich verstehe es halt nicht, ja.
Ja. Aber wo du gerade sagtest, Ergonomie, Arbeitsplatz zu Hause, das ist eine wunderbare Überleitung für unseren Teaser. Wir haben nämlich heute mal wieder einen Sponsor dabei und das ist die Firma ISO. Und da reden wir im späteren Verlauf der Sendung über ein wunderbares Produkt, was man sehr gut im Homeoffice einsetzen kann. Dazu später mehr.
Passt doch.
Genau, passt hervorragend.
Gut, aber jetzt auch genug dazu.
Genau. Versuchen wir in die Sendung einzusteigen.
Genau, wir versuchen es.
Ja, das versuchen wir, oder das haben wir bisher 656 Mal probiert.
Wie war das? Er hat sich stets bemüht.
Ja, wir haben es immer probiert. Nee, stets bemüht. Was hat der Kollege aus Österreich gesagt? Regelmäßige Mittelmäßigkeit. Ja.
Das auch.
Ja. Lieber regelmäßig mittelmäßig als einmal grandios, ne? Das ist meine These.
Das ist halt die Frage, ja.
Ja, gut, stell dir mal vor, wir würden nur eine Folge im Jahr produzieren. Das wäre ein wenig dünn. Gut. Was wollte ich gerade? Ach, obwohl, das muss ich noch kurz loswerden, das habe ich fast verdrängt. Es gab Hörerfeedback zum Thema Sendungsdisziplin und da bin ich ja fast von meinem ergonomischen Schreibtischstuhl rückwärts runtergefallen. Und weil wir uns beide doch immer so loben, weil wir eine hohe Sendedisziplin haben.
Boah, und, du mehr als ich jetzt aber.
Ja gut, egal. Aber du hast aber auch schon,
Format,
du bist direkt hinter mir auf dem 2. Platz. Und da hat er gesagt, das wäre doch ein wenig zu viel, dass wir uns ja gegenseitig beweihräuchern, weil wir haben doch innerhalb dieser 656 Folgen in den 12 oder in den 13 Jahren doch ganze 12 Folgen ausfallen lassen. Also von Sendedisziplin könnte man da nicht reden, meinte er in einer E-Mail.
What?
Ja. Das fand ich interessant, die These.
Also das ist schon steil.
Ja.
Das ist echt schon steil, ne?
Ja.
Plus in der Zählweise oder in der Zählung, wie wir sie jetzt ja aktuell haben, in der Folge 657, was da ja nicht berücksichtigt wird.
Sind die ganzen Sonderfolgen.
Sind die Sonderfolgen und die A, B und C. Ja, wir hatten ja auch mal eine B-Folge hatten wir noch. Da hatten wir zwei, glaube ich, in derselben Woche was produziert und veröffentlicht, was nicht abgesprochen war. Und hatten ja in einer Woche dann zwei Folgen. Oder zwei Veröffentlichungen, glaube ich.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern, ehrlicherweise. Kann aber sein. Ja, ja. Das war dann aber noch zu Apfelklatsch-Zeiten.
Ja, das war, genau. Ja, aber wir haben ja die Zählung dann mit übernommen.
Ja, ja, klar.
Okay, kann man sagen, ja. Wir können es uns anhören, aber.
Ja, gut. Ich meine, wenn er das so empfindet, ist das natürlich sein Ding. Jeder hat ja eine persönliche Empfindung dazu. Ich finde persönlich 12 Folgen ist ein sehr sauberer Schnitt innerhalb dieser Zeit. Und ich habe das jetzt auch nicht überprüft. Es kann sein, dass es eventuell weniger waren oder vielleicht auch sogar ein paar mehr. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch ehrlicherweise relativ egal, ob es jetzt 12, 11 oder 13 Folgen gewesen sind. Ich weiß nur, dass wir relativ gut durchgekommen sind und gut gesendet haben und meine Quote ist damit erfüllt und wir sind damit zufrieden und gut ist und ob die Hörer oder Hörerinnen damit zufrieden sind. Man kann es ja nicht jeden recht machen oder nicht jeder recht machen, wie auch immer.
Ja, es ist so ein Ding, wir veröffentlichen ja auch nicht immer am selben Tag. Klar könnte man sagen, wann ihr aufnehmt und wann ihr veröffentlicht, sind zwei Paar Schuhe. Aber wir machen es ja, oder aktuell du, ja, wir nehmen die Folge auf und veröffentlichen sie ja dann in der Regel am selben Tag. Und das, oder in derselben Nacht, je nachdem, wann wir aufnehmen, ja.
Ja.
Und da ist es ja so, wie gesagt, dann ist zuletzt ja auch mal in der Woche gewesen oder dann wird es mal ein Sonntag.
Ja.
Oder dann, wie gesagt, ist es vielleicht mal ein Montag oder was wir ja auch schon hatten, ist, dass wir relativ zeitnah nach einer WWDC oder so aufgenommen haben und dafür vielleicht nicht am Wochenende.
Ja, klar.
Da ist ja die Frage, wie durch die Verschiebung, wie staffelt sich das dann auch mit den Folgen beziehungsweise mit den Zeitabständen zwischen den Folgen? Ist ja auch nochmal so ein Ding, ja, aber das machen wir halt relativ flexibel. Klar könnten wir auch, wenn wir mittwochs aufnehmen, dann sagen, okay, wir veröffentlichen trotzdem erst Samstag zum Beispiel.
Ja.
Oder aber wir nehmen dann auf, wie gesagt, wenn es verpasst und unser Tag wäre zum Beispiel der Mittwoch oder so, ja. Mhm. Kann man auch machen, ja, aber das ist ja halt nicht
aber,
so.
Aber da wir Ding, ja immer so teilweise recht aktuell auf die Themenlage eingehen, kann es sein, dass es dann drei Tage später schon wieder Schnee von gestern ist, was wir darüber haben oder was wir besprechen.
Mein Gott.
Nee, aber ist ja egal. Aber ich finde es immer interessant, wie manche Konsumenten darüber so denken. Aber egal. Gut. Es gab auch erstaunlich viel Feedback zum Apple TV. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen. Ich hatte exemplarisch mal ein Feedback weitergeleitet. Ich weiß gar nicht, ob du das gelesen hattest. Ich dachte, du hattest es gelesen. Da gab es ein relativ ausgiebiges Feedback von einem Hörer, der meinte, dass er sich sehr freuen würde, wenn es ein Apple TV geben würde, also ein richtiges Fernseh-TV-Gerät.
Ach so, doch, siehst du mal. Ja,
das habe ich mir auch durchgelesen. Vielen Dank für das Feedback, auch sehr, sehr ausführlich und sehr zivilisiert, sagen wir es mal so. Gibt ja Leute, die nicht so zivilisiert kommentieren. Alles sehr schön, vielen Dank dafür. Nur ich habe den Punkt nicht gefunden, oder generell finde ich nicht den Punkt, was könnte ein Fernseher mit eingebautem Apple TV, was eine kleine Setup-Box nicht kann? Also ich nehme jetzt irgendein Fernseher, vernünftiges Panel etc. und schließe da ein Apple TV an. Dann habe ich ja im Endeffekt also diese kleine Setup-Box und habe ich auch ein Apple TV. Was würde mir ein System bieten, wo das alles eingebaut ist? Außerdem,
ja, okay, was bietet dir ein iMac? Ja, es ist halt All-in-One.
Es ist All-in-One und man hätte eventuell eine bessere Designsprache, eine Apple-Designsprache, alles ein bisschen sleek und du hättest weniger Kabel. Eventuell bräuchtest du nur das Stromkabel und wenn du keine weiteren Geräte anschließen willst, kannst du das alles mit so einer One-Kabel-Lösung oder Ein-Kabel-Lösung realisieren. Das sind die einzigen Vorteile, die ich sehe. Aber von der Bedienbarkeit oder von dem Ökosystem her kann ich eigentlich auch alles über ein Apple TV realisieren. Dazu brauche ich kein Display. Es ist
ja kein Apple TV-Fernseher. Ja.
Kein Display mit eingebauten Apple TV oder kein Fernseher von Apple. Das kann ich halt auch alles so lösen, bin ich der Meinung. Wenn man jetzt den Design-Aspekt außen vor lässt, ganz klar.
Naja. Aber du sagst ja auch immer, Monitor hättest du gerne von Apple.
Ja, klar.
Weil es halt vom Design her dann halt einfach alles schöner zusammenpasst als.
Ja.
Wie gesagt, kann ich auch verstehen, wenn jemand sagt, er hätte gerne ein Apple TV.
Klar, natürlich. Ich habe dafür Verständnis, keine Frage.
Wie gesagt, ich sehe es halt nicht.
Ja.
Es ist halt für Apple auch, wie gesagt, das Apple TV, wie wir es heute kennen, als Box einfach an den Fernseher anschließen, ist halt auch für Apple wesentlich einfacher.
Absolut. Allein vom Versand her, ist einfach so eine kleine Box zu verschicken, als so ein riesen Paket. Ja. Klar, keine Frage. Ja.
Wobei das Thema, ja, so oft wird das Apple TV ja auch nicht geupdatet, selbst da kannst du sagen, okay, in einem richtigen Fernseher Apple TV eingebaut oder so, ja, sobald das nächste Update kommt, ist die Technik auch schon wieder überholt.
Genau.
Aber wie oft haben wir in den letzten Jahren Apple TV Updates gesehen, ja?
Leider nicht so oft. Aber im nächsten Jahr soll es ja soweit sein, angeblich, bin ich gespannt. Aber ich muss auch sagen, ich habe ein aktuelles Apple TV und alles das, was ich mit dem Gerät machen möchte, könnte ich mir jetzt gar nicht,
immer noch, ne?
Läuft alles hervorragend. Also Mediatheken, ich greife auf meinem Nest drauf zu, ist alles das, was ich mit dem Ding mache, ist vollkommen okay. Es ist vernünftig fix, es ist alles okay, alles zügig, also kein Problem.
Deswegen, gerade wenn du jetzt nicht über Gaming oder Multimedia, keine Ahnung, 36 Channel auf einmal oder sowas redest, ja, sondern über, in Anführungszeichen, normales Streamen, ja, sei es jetzt Prime Video, sei es Netflix, sei es
Apple TV Plus.
Apple TV Plus, genau. Mein Gott, was soll da nicht funktionieren? Auch in 2 Jahren. Solange da keine 8K-Inhalte kommen, oder was auch immer, oder nachher 3D, ja, was die Box vielleicht technisch nicht kann, wobei 3D ist eh tot.
So ist es.
Davon mal abgesehen, das hat, hat mich überrascht, ja, dass es nie, okay, dass es nicht Fuß gefasst hat, hat mich jetzt nicht überrascht, aber dass es nicht doch mehr angenommen wurde, hat mich schon ein bisschen überrascht. Es hat allerdings auch, würde ich sagen, so der Support gefehlt, gerade von der deutschen TV-Landschaft.
Das ist korrekt, ja.
Also aber 4K war nie ein Thema, dass das irgendwann angenommen und umgesetzt wird. Aber 3D, das war ja, wo hat denn das stattgefunden?
Minimal, sehr minimal.
Ja.
Und es so genau solche Sachen wie ein Curved TV, also nicht nur, ich gehe jetzt nicht von Displays auch am das, Arbeitsplatz, Curved Fernseher haben sich auch nicht durchgesetzt. Gab es mal eine Zeit lang, aber durchgesetzt hat sich das auch nicht.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob es noch derzeit Curved-Fernseher im aktuellen Sortiment von den Herstellern gibt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also am Schreibtisch ist es ein Markt.
Ist es ein Thema, wobei ich, wenn ich mal nach Monitoren gucke, für mich privat und da Interesse habe oder mal gucke nach Modellen, ich gucke immer, gibt's auch einen nicht-Curved.
Es kommt doch immer.
Nicht so der Freund von Curved.
Es kommt doch immer darauf an, wie stark sie gebogen sind. Da gibt es ja auch Unterschiede. Und ab einer gewissen Zollgröße habe ich jetzt persönlich festgestellt, ist es doch ganz angenehm, wenn sie etwas gecurved sind. So ein 38 Zoll.
Ich wollte gerade sagen, wenn du so einen übergroßen Ultraweit hast. Jetzt natürlich auch schwierig langsam von der Bildschirmfläche her.
Und es gibt ja auch einige Hersteller, die haben ein biegsames Display im Sortiment. Corsair hat das, glaube ich, im Sortiment. Da kann man das Ding dann so zurechtbiegen, wie man es haben möchte. Wo ich das erste Präsentationsvideo gesehen habe, da ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen, wo er dann das Ding da zieht und biegt. Da, ach du lieber Gott, das hat mich doch sehr geschockt. Aber es scheint zu funktionieren, aber auch natürlich sehr, sehr kostenintensiv, logischerweise.
Ja, das ist bei der Technik ja immer das. Genauso, guck doch mal hier die, was ist LG mit diesem rollbaren Fernseher?
Ja, was denn aus der Kiste rausspringt, genau, oder auch sich hochrollt.
Genau, ja, ja. So ungefähr, ja. Ja. Das ist Technik, die kostet halt unheimlich Geld, ja.
Ja, klar.
Wobei ich bis auf spezielle Anwendungsfälle, ist es auch schon wieder so ein Ding. Einmal, ja, klar, der Preis ist halt so ein Ding, wenn du nicht so ein Tech-Enthusiast bist, der sich sowas unbedingt hinstellen will oder einfach das nötige Kleingeld dazu hat, ist es, wie gesagt, vom Anschaffungswiderstand her schwierig. Plus nach wie vor, ja, ist ja im normalen, sagen wir mal, ja, Wohnzimmer, da wo in der Regel ja bei uns ein Fernseher steht in Deutschland, ist der Platz für einen normalen ja in der Regel da. Ob das jetzt Platz genug ist für über 100 Zoll, ist eine andere Frage. Da ist auch wieder eine ganz große Frage, will ich mir so ein schwarzes Loch da hinstellen? Okay, aber wenn wir da mal so in den immer noch Durchschnittsgrößen bleiben, ja, die sich hier verkaufen, sollte da oder ist der Platz in der Regel ja da und dann kannst du dir sowas hinstellen. Und ansonsten sollte der Platz nicht da sein oder du willst größer gehen oder so, ist ja nach wie vor eigentlich eine Leinwand. Die Frage, ob das nicht vielleicht sogar die bessere oder Alternative dafür wäre zu einem herkömmlichen Fernseher.
Ja.
Aber das muss man ja dann, oder muss ja dem selbst dann, oder muss man für sich selbst ja dann entscheiden. Ja.
Das ist korrekt, ja. Ein Bekannter von mir, der hat das so gelöst, der hat einen relativ kleinen Fernseher, wo er so das tägliche konsumiert und wenn er wirklich irgendwas Eventmäßiges dann konsumieren möchte, dann nimmt er halt eine Leinwand und macht das über einen Beamer. Ist auch eine Idee.
Ja, ja, klar.
Ja, gut. Aber lass uns doch mal irgendwie was besprechen, was ausnahmsweise mal bei uns im Dokument steht. Wir haben jetzt wirklich über alles gesprochen, aber nicht, was im Dokument steht. Nicht mehr
das, was wir eigentlich sprechen wollten.
Ja, so ist das. Aber es ist ja auch, also ehrlicherweise habe ich diese Woche auch sehr wenig Zeit gehabt. Ich stecke mitten im Jahresendstress. Alle wollen noch irgendwie was erledigt haben. Und ich meine, man weiß doch, dass das Jahresende kommt. Jedes Jahr das Gleiche. Das noch und hier noch und da noch und das muss noch geändert werden und hier muss noch was geändert werden. Es ist echt nervig. Deswegen habe ich auch gar nicht so viel vorbereiten können. Und wenn ich was vorbereitet habe, dann ging es um den Mac Mini, weil das Ding begleitet mich beruflich derzeit extrem. Aber gut. Anyway, lass uns über die AirTag 2 sprechen. Da gab es ja das Gerücht, dass angeblich die AirTags der nächsten Generation wieder aufladbar sein sollen. Das hat Mark Gurman revidiert, diese Aussage, und der hat gesagt, Apple habe sich kurzfristig gegen Akkus entschieden und die nächste Generation soll wahrscheinlich weiterhin auf eine Knopfbatterielösung setzen. Halte ich für einen schwerwiegenden Fehler, aber gut, wer fragt mich schon? Weil es passt doch nicht in diese ganze Nachhaltigkeitsgeschichte, die Apple vorantreiben möchte und wie Apple sich generell nach außen präsentiert, dass man da einfach Wegwerfknopfzellen reinbaut, auch wenn sie lange halten, aber trotzdem, das ist doch nicht zeitgemäß oder nicht das, wo Apple sich sieht oder wie Apple sich präsentiert nach außen, ist meine Meinung dazu.
Ja.
Und es wäre auch ein super Argument, wenn sie das jetzt mit Akku bringen. Sie könnten sich dann wieder so richtig schön nachhaltig präsentieren und das anbringen und so weiter und so fort. Aber naja, gut. Ich bin gespannt. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Es kann ja sein, dass trotzdem die Dinger mit Akkus kommen und dass Mark Gurman ausnahmsweise mal kein Recht hat. Würde ich mir wünschen. Und es wäre auch noch ein zusätzlicher Kaufanreiz, um abzugraden. Also um jetzt vielleicht die Zweier zu kaufen, etc. pp. Naja, egal. Oder nicht egal. Gut, gehen wir in die Mac Mini-Ecke. Und wir haben ja schon drüber diskutiert und drüber gesprochen, dass ja sämtliche Zubehörhersteller auf den Markt der Untersetzer aufspringen werden. Und somit hat auch Satecki, unsere Freunde von Satecki haben angekündigt, dass der Mac Mini auch einen Untersetzer von Satecki bekommen wird. Aber die Frage, die ich dort habe, wie sieht das mit dem Ein- und Ausschaltknopf aus? Weil die wurde mir nicht beantwortet, weil die Bilder, die man sieht, die sind relativ dünn, in Anführungsstrichen. Oder das, was man sieht das Ding nur von vorne und von der Seite und wie das Gerät oben drauf steht. Mehr konnte man auf den Abbildungen bisher nicht sehen. Man kann sich eintragen in, man kann sich in so ein Newsletter eintragen, in Anführungsstrichen, dass man informiert wird, wenn das Ding am Start ist. Ja, ich habe mich da eingetragen und die erste Frage, die ich gestellt habe, ja, wie sieht das denn mit dem Ein- und Ausschalter aus? Wie habt ihr das gelöst? Da gab es noch keine Antwort zu.
Mini anheben.
Wäre etwas untypisch, also weil Satecki ja doch zur eleganten Lösung neigt, wäre das etwas untypisch für Satecki. Ja. Also das Problem mit dem einen Ausschalter, das habe ich auch zu den Akten gelegt. Ich sehe das jetzt auch nicht mehr als Problem an, ehrlicherweise. Ich glaube, das hat sich gelegt, das Thema. Oder?
Der Powerknopf.
Ja, bekommst du noch mit, dass das jetzt großartig diskutiert wird?
Das Thema
ist doch durch.
Es wird, denke ich mal, gerade wenn halt jetzt dieses Zubehör nach und nach kommt, ja, und die ersten Reviews halt kommen, wird das, denke ich, nochmal ein Thema werden, was dann halt angesprochen wird. Ja. Je nachdem, wie es halt umgesetzt worden ist oder auch nicht. Ja. Ansonsten aktuell ist es relativ ruhig geworden drum,
ja. Ja, das war ein Strohfeuer und dementsprechende Aufregung, teilweise auch unberechtigt, etc. Also hat mich jetzt auch nicht so mitgenommen, das Thema. Aber okay. Das nächste Produkt, das hat bei mir jetzt ja sehr, sehr starke Begehrlichkeiten geweckt. Es ist ein Kickstarter-Projekt, wobei die Firma aber auch schon angekündigt hat, dass sie im Januar in den Start gehen werden, mit dem normalen Verkauf des Produktes starten werden. Und bis dahin habe ich dann noch meine Begeisterung im Zaun, sage ich jetzt mal. Aber das ist ein.
Als ich das erste Bild davon gesehen habe,
ja,
habe ich gedacht, oh, wir machen jetzt für den alten Formfaktor noch sowas.
Ja, wenn man es im Kontext mit dem Mac Mini sieht, dann
genau.
Ja, wo ich das erste Bild gesehen habe, dachte ich, okay, ein Kaffeeuntersetzer, ein Kaffeewärmer. Weil es sieht teilweise aus wie so ein USB-C-Kaffeewärmer, also wo man die Tasse draufstellt und die Tasse dann warm gehalten wird. Das war die erste Assoziation, die ich damit hatte. Mit dem Gerät. Nee,
wie gesagt, das erste Bild, was ich gesehen hatte, war halt nur dieses Gerät, ohne irgendwas anderes von der Größe als Vergleich dazu zu haben. Mm. Und da bin ich davon ausgegangen, das ist noch die alte Mac Mini-Größe.
Ja.
Quadratisch praktisch gut. Ja. Mm. Es sah halt relativ groß aus auf dem Bild. Mm. Und ich so, aber wer bringt denn sowas noch für den alten Mac Mini jetzt raus? Und dann weiter gescrollt, ja, und mal geguckt und gelesen, ja, und dann siehst du das Ding unter einem Mac Mini,
Mac Mini M4.
M4 Mac Mini stehen. Und ich so, okay, jetzt passt es doch eher.
Aber lass uns diese ganzen kryptischen Aussagen nochmal auflösen. Es geht um ein Kickstarter-Projekt, was die Firma Raiden Digit an den Start gebracht hat. Und das nennt sich Quad Drive. Und das ist von den Ausmaßen genauso groß wie ein Mac Mini M4, also die Standfläche. 12,7 x 12,7 von den Abmaßen her. Also ein Mac Mini passt exakt da drauf. Gibt es in zwei Farben. Okay, dass es das Ding in zwei Farben gibt, verstehe ich jetzt nicht, da es den Mac Mini ja auch nur in Silber gibt. Oder vielleicht wissen die ja schon mehr als wir. Vielleicht kommt ja noch eine andere Farbe, was ich nicht glaube. Also jedenfalls nicht zeitnah. Aber das Ding hat Steckplätze für 4 NVMe SSDs im Format M2. Der klassische M2-Slot, also jetzt nicht 2230, weil 2230 ist ja auch größenlimitiert. Die gibt's ja, glaube ich, nur maximal bis 2 Terabyte. Und hier kann man halt 4x8 Terabyte reinstecken, also maximal 32 Terabyte. RAID 1 und RAID 0 und JBOD, also Just Bund of Disk, spricht das Ding. Und das bedeutet, dass das schon sehr, sehr flott ist. Ein großer Kritikpunkt. Das Ding gibt es bisher nur als Thunderbolt 4-Lösung. Ich hätte mir gewünscht, dass man das Ding auch als Thunderbolt 5 System bekommen kann oder generell als Thunderbolt 5 System bekommen kann. Das ist so ein kleiner Wermutstropfen. Allerdings habe ich gesehen oder habe gehört, was das Ding dann im Verkauf kosten soll. Und das hat mich jetzt so ein bisschen positiv gestimmt, weil ich finde, für das, was man zumindest erstmal theoretisch auf dem Blatt Papier bekommt, ist der Preis doch angemessen. Das Ding soll im Januar kommen und soll $199 kosten. Der Europapreis ist noch nicht festgelegt worden. Aber wenn das so in dem gleichen Rangement auf den Markt kommt, im ähnlichen Preisrangement wie der Dollarpreis, dann finde ich das doch sehr angemessen und finde es doch schon, ich will jetzt nicht sagen günstig, aber preislich vollkommen okay. Wenn die praktischen Werte oder die praktischen Tests dann auch das ergeben, was auf dem Papier steht und das Ding dann auch vernünftig funktioniert, das ist natürlich Bedingung dafür. Und ehrlicherweise kenne ich auch die Firma Raiden Digit nicht. Ich habe das erste Mal davon gehört. Kann sein, dass die in dem Bereich sehr viel Erfahrung haben, im Bereich Storage. Oder es ist irgendwie eine Marke komplett an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es ist interessant. Und man kann das Ding natürlich auch an andere Geräte anschließen. Ist halt ein externes Gehäuse für NVMe-SSDs. Muss man ja nicht für ein Mac Mini nutzen. Tja.
Nee, macht auf jeden Fall einen interessanten Eindruck, ja.
Absolut. Absolut. Und gerade wenn man sich für die Standardversion entscheidet mit 256 GB SSD, könnte das die Lösung sein, um vernünftig das Ding speichertechnisch aufzurüsten. Ja. Gut. So, dann gab es sehr viel Diskussionen. Generell haben sich ja einige Nutzer darüber geärgert, dass der Mac Mini nur in Silber erhältlich ist. Ich habe da auch so viel auf Threads mitbekommen. Ja, warum gibt's den nicht in Space Gray oder Space Black? Das ist doch nervig. Gut, ich habe damit kein Problem, weil ich eigentlich die Geräte in Silber kaufe. Wenn ich mir was Neues kaufe oder wenn es die als Farboption in Silber gibt, dann nehme ich die in Silber. Aber es gibt auch einen Bastler, der relativ bekannt ist im Apple-Kosmos. Der hat sich das Ding schwarz eloxiert. Da verlinken wir mal den Twitter-Channel, weil da hat er das so dokumentiert. Also die letzten ganzen Tweets oder Posts, ist ja X heißt es ja mittlerweile, da dreht es sich eigentlich um den eloxierten und gefärbten Mac Mini. Und ja, das sieht schon sehr gut aus auf den Bildern. Ob das dann in der Realität auch so gut aussieht, weiß ich nicht. Aber es bietet sich ja an, weil nach meiner Meinung kann man das Ding relativ leicht auch vom Korpus trennen und man hat diese Haube, die dort drüber sitzt. Und wenn man einen Partner hat, der das vernünftig eloxieren kann, der das vorbehandeln kann, dann ist das, denke ich, relativ einfach zu realisieren. Schöne Idee, wer es braucht und wer es möchte. Warum nicht?
Kann man machen.
Ja. Muss man aber nicht.
Ja, fassen halt auch nicht so oft an. Also von daher ist es okay, aber Staub wäre halt wieder das Thema. Ja.
Ja.
Ich lebe nicht ganz staubfrei, von daher.
Wer tut das schon?
Aktuell wäre das Problem wahrscheinlich eher Puderzucker, aber.
Du bist in der Weihnachtsbäckerei.
Ja, einmal Kekse und ich habe hier noch ein.
Aber du backst doch nicht im
Nein, aber ich habe jetzt hier gerade zum Essen noch was stehen.
Ja, aber wie, du isst ja nicht dann auf dem Mac Mini, du isst ja vor dem
Mac Mini. Auf, aber auf an dem Schreibtisch, wo der Mini steht. Ja, ja, und dann okay. Willst du den ja auch mal, wie gesagt, läuft ja schon Gefahr, dass er da irgendwie zugeschüttet wird mit kiloweise Puderzucker.
Okay. Ich habe da jetzt irgendwie.
Nicht jeder ist in so einem Clean Room wie du, ja.
Das stimmt nicht. Ich lebe in meinem Büro. Bei mir ist es nicht Homeoffice, bei mir ist es Office Home.
Bist du an deiner Tastatur? Oder über deiner Tastatur?
Über der Tastatur nicht, aber du kennst ja meine Arbeitsweise, hätte ich bald gesagt. Das ist ja ein Magic Keyboard und das ist ja extern und ist ja mit keinem Gerät verbunden. Und wenn das Ding kaputt gehen sollte, bin ich da relativ schmerzfrei. Dann schmeiße ich das Ding weg. Aber bei einem MacBook Pro, wenn da was kaputt gehen sollte, ist es etwas preisintensiver. Also es kommt immer darauf an, was das für Folgen haben könnte. Aber wenn jetzt das Magic Keyboard kaputt geht, dann ist das zwar sehr traurig, aber die Welt geht nicht unter. Also ich versuche mit gesundem Menschenverstand zu arbeiten.
Ja,
Ja. Was nicht jeder von sich behaupten kann. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, was ich auch jetzt schon selbst ausprobiert habe. Das funktioniert. Man kann den Apple, klar, es kommt ja von Apple, man kann den Mac Mini M4 mit einer Powerbank betreiben. Man braucht dazu eine Powerbank mit 100 Watt Output und die Milliampere-Stundenzahl ist im Endeffekt egal, weil das liegt ja nur daran, wie lange man das Gerät betreiben kann. Ich habe jetzt gelesen, und das habe ich auch jetzt auch getestet, ich habe zufälligerweise die gleiche Powerbank.
Oh, was für ein Zufall.
Ja, dazu braucht man ein spezielles Kabel, das habe ich mir umbauen lassen, weil man braucht halt diesen Euro-Steckeranschluss auf der Rückseite. Und das ist dann möglich, also ich habe es hinbekommen, so 2 Stunden damit zu arbeiten, mit durchschnittlichen Anwendungsszenarien, also Office-Anwendungen. Das mit einer 20.000 mAh Powerbank. Und wenn man das natürlich hochskaliert auf mehr mAh, dann kann man logischerweise auch länger damit arbeiten. Aber es ist interessant, dass man das Ding halt auch wunderbar mit einer Powerbank betreiben kann. Ja, hat man quasi ein MacBook ohne Bildschirm.
Ich wollte es gerade sagen. Ohne Bildschirm macht es nicht ganz so viel Sinn. Wobei es gibt ja auch ein paar ganz USB-C nette transportable.
Genau. Mhm. War auch meine Idee. Ich bin nämlich gerade auf der Suche nach einem so kleinen 15 Zoll USB-C Power Delivery Display. Und dann hat
du
man ja.
Du müsstest doch aber über wie heißt die Funktion nochmal? macOS. Müsstest doch das Bild eigentlich auf dein iPad kriegen.
Ja, aber ein VNC, Screens, gibt es ja eine Application, die das kann, könnte man machen. Es gibt ja auch Kollegen, die das Ding mit einer Vision Pro.
Wie heißt denn die Funktion im aktuellen OS?
Remote Desktop. Remote Desktop.
Nee, nicht Remote. Wo du doch ganz einfach ganz einfach andere Bildschirme von deinen anderen Mac-Geräten als erweiterten Bildschirm oder als Bildschirm nutzen kannst.
Sidecar,
genau. Und bei Sidecar müsstest du das doch mit dem iPad gehen.
Das ginge, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber du musst ja die Applikation, du musst das erstmal aktivieren können und dazu musst du ja in die Bildschirmeinstellungen reingehen.
Ja, aber wenn du das gemacht hast, kannst du ja dann kannst du das iPad nutzen.
Zum Beispiel, ja. Aber es ist natürlich eleganter und einfach schöner, wenn du einfach ein Display USB-C-Kabel anschließt und hast das dann direkt an so einem kleinen Display. Wahrscheinlich auch günstiger, als wenn ich ein iPad mit mir umherschleppe.
Nee, aber wenn du jedes iPad schon hast.
Ja, das ist richtig. Aber nicht jeder hat ein iPad.
Sidecar. Ne? Nicht jeder hat ein iPad, nee, aber ich meine, das ist mir eben nur eingefallen. Also per Sidecar müsste das eigentlich gehen.
Ja.
Klar, zum ersten Einrichten ohne Bildschirm ist es natürlich schwierig. Ja.
Sehr schwierig. Ja, per Sidecar sollte das gehen, ja. Gut, aber ich finde das schon interessant, was man mit dem kleinen Kerlchen so alles anstellen kann. Viele nutzen das Ding ja auch in Kombination mit der Vision Pro. Ist leichter als ein MacBook.
Das war auch nochmal so ein Thema, ja, genau. Ja.
Passt auch genau in die Tasche rein, in die, also in den Zwischenraum dieser original Apple Transporttasche passt genau ein Mac Mini rein. Und wenn man bedenkt, wie günstig so ein Mac Mini ist in der Basisausstattung und er trotzdem sehr viel Dampf hat, ist das schon eine sehr interessante Alternative. Finde ich.
Der hat übrigens keinen Dampf.
Ein M4 hat keinen Dampf?
Ja, ja.
Also das sehe ich aber ganz anders.
Hat es nicht mitgekriegt, wo hier doch viele gesagt haben, hier, man ist besser dran, man kauft sich hier so einen günstigen Intel-NUC? Da ist man besser mit aufgehoben als mit einem Mini?
Also wenn du jetzt gesagt hättest, so einen kleinen Ryzen-NUC in Anführungsstrichen, gibt es ja auch von anderen Firmen, dann wäre ich ja fast schon geneigt, der Aussage Glauben zu schenken. Aber Intel? Naja. Also ich bin immer noch der Meinung, für 6,99 M4, 16 GB RAM. Okay, von der Festplatte reden wir jetzt mal nicht. Aber du hast ein super gutes
Und von dem nicht aufrüsten können,
ja.
Reden wir jetzt auch mal nicht. Ja.
Und du hast ein super starkes Paket, ein sehr leistungsstarkes Paket. Also ich bin da sehr von begeistert. Natürlich, wenn du das Ding optionierst, dann wird es immer unattraktiver vom Preis her, ganz klar. Aber die Einstiegsversion ist wahnsinnig interessant.
Ja, es gibt so einen Sweet Spot, gell? Da sagst du, okay, Preis ist vollkommen okay, und dann auf einmal, ja, bist du da hier so bei, du hast einen Porsche da stehen, ja.
Das ist leider so. Und stell dir jetzt nochmal vor, die hätten in der Einstiegsvariante 512 GB SSD-Speicher. Ach, dann wäre das geil. Das wär ein absoluter No-Brainer, denn genau. Vom Preis her. Aber diese 256, die tun dann schon noch so ein bisschen weh. Aber okay. Anyway. Und was mir aufgefallen ist, es gibt extrem guten Studentenrabatt für das System. Du bekommst das Ding als Student oder als Schüler, weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall als Student mit einem gültigen Studentenausweis in der Grundkonfiguration für 579 Euro. Und dann wird's natürlich noch interessanter. Nur mal so als kleinen Tipp. Man hat ja eventuell in der Verwandtschaft oder in der Bekanntschaft einen
Studenten. Man kann sich ja nochmal kurz einschreiben.
Ne? Ja, gut, da war mir die Ersparnis zu gering, diesen Aufstand zu betreiben. Aber man hat ja vielleicht Bekannte, Verwandte etc., keine Ahnung, die jetzt nicht im Apple-Kosmos unterwegs sind. Gut, aber ich sage es ja nochmal, der Mac Mini ist nach meiner Meinung das Apple-Produkt des Jahres 2024. Für mich persönlich. Bin da hochbegeistert von dem System.
Ja, und viele haben ja auch gesagt, sie hätten sich den gerne gekauft, aber der hat kein USB-A.
Ja, dann kauft ihr einen Adapter oder so einen scheiß Untersetzer auf.
Nee, sie wollen ja gerade keinen Adapter, das ist es ja. Ja, hätte er wenigstens mal noch zwei USB-A-Anschlüsse.
Ja. Das kann ich gar nicht verstehen. Also, wenn jetzt jemand sagen würde, hätte er, wenn er noch einen SD-Karten-Slot-Leser auf der Vorderseite, dann würde ich sagen, okay, den Punkt kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber USB-A ist bei mir so komplett draußen. Das findet kaum noch statt. Eventuell kommt mal ein Kunde mit einem USB-A-USB-Stick, aber dafür gibt's Adapter.
Ich habe hier USB-Sticks, die haben USB-A und C.
Das ist dann die Lösung. Letztens habe ich dem Kunden einen USB-Stick geschenkt mit diesen beiden Anschlüssen. Ja, der hat sich gefreut, genau. Wie ein Schneekönig.
Der hat auf der einen Seite USB-A und auf der anderen USB-C. Ja. Ich habe sogar einen USB-Card-Reader, der hat auf einer Seite USB-A und auf der anderen C.
Habe ich bestimmt irgendwo auch. Keine Ahnung. Aber also das ist ja alles lösbar. Und USB-Sticks kosten ja nun wirklich kein Geld mehr, oder?
Nee, kosten kein Geld mehr, und vor allem, du kriegst ja auch wirklich schon nicht nur 3.0, ja, sondern du kriegst ja wirklich vernünftige USB-Sticks, mittlerweile auch zu erschwinglichen Preisen mit guten Größen, die, wenn du es wirklich brauchst, auch wie gesagt USB-A und C haben.
Zum Beispiel,
und dann, mein Gott, da kannst du ja eigentlich gar nichts mehr für Geld machen. Da bist du eigentlich für beide Situationen gut gerüstet. Zu Hause an den Geräten kannst du entsprechend USB-C nutzen. Ja. Und wenn du wirklich irgendwo mal auf A angewiesen bist, kannst du halt nochmal A machen. Aber mein Gott.
Ja, also
das kleine Dock, was ich habe, hat das C? Haha. Siehst du, das hat nämlich kein C, fällt mir gerade ein. Das ist C zum Gerät, aber hat kein C, sondern nur A. Mhm. Das ist auch so ein Ding, ja. Ich habe aber jetzt noch ein anderes Dock und das hat auch USB-C dran, also von daher passt das alles.
Ja, was nicht passt, wird passend gemacht.
Deswegen C ist die Zukunft, ja. Klar, schön wäre es gewesen, aber was willst du da anschließen, außer vielleicht nochmal eine externe Festplatte, die halt auch schon in die Jahre gekommen ist, da würdest du eigentlich auch gerne was anderes haben. Klar, Tastatur und Maus eventuell noch.
Wenn man auf Kabel gebundene Lösungen setzt.
Das könnte sein.
Ja.
Aber wenn man dann auch wieder in den letzten Jahren sich wahrscheinlich Apple-Produkte gekauft hat, sind sie eh kabellos.
Richtig.
Dann stellt sich die Frage auch nicht, ja.
Also von daher kann ich diese Argumentation sehr schwer nachvollziehen mit dem USB-A-Port.
Ich hatte zuletzt auch gerade jemanden Kontakt, der hat auch gesagt, er hat wie du halt auch noch ein M1 Studio da stehen.
Ja.
Und er hätte der M4 Pro USB-A gehabt, hätte er direkt seinen verkauft und hätte zwischen Mac Mini dahingestellt.
Mhm.
Aber der hat noch einige Festplatten, die er da halt per USB-A dann hat. Aber auch da, Freund, welche Festplatten hast du? Dann tauscht doch einfach das Kabel aus.
Ja, und ich meine, externe Festplatten, die kosten ja nun wirklich nicht mehr die Welt, selbst wenn man sich für eine SSD-Lösung entscheidet. Also, sorry. Und wenn man so alte Platten hat, dann sollte man sich sowieso mal überlegen, die Dinge auszutauschen, weil mechanische Platten ab einer gewissen Altersgrenze, ob das jetzt noch so stabil oder so zukunftssicher ist oder so lange überleben wird, ist eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Da bin ich immer sehr skeptisch. Na gut.
Aber apropos Festplatten und extern und SSD etc. Wir hatten doch zuletzt über, welche war das, diese transportable? Das war
die SanDisk. Verbatim. SanDisk habe ich aus meinem Review-Portfolio temporär gestrichen.
Weil über die wir zuletzt gesprochen haben, hatte ich, glaube ich, jetzt zufällig bei Amazon was gesehen im Black Friday. Da müssen wir mal gucken, ob das so ein Tagesding war.
Okay.
Also wer da Interesse dran hatte, guckt bei Amazon mal nach. Wie gesagt, es kann sein, dass es ein Tagesangebot die Woche war. Dann ist es natürlich schon wieder weg.
Vielleicht packen wir es, wenn wir es noch finden, oder in die Shownotes mit rein. Das ist den Link.
Genau, da können wir, falls wir noch dran denken, naja, mal gucken. Ja. Aber ist mir eben nur eingefallen.
Weil ja, es gab ja sehr viele SSD-Angebote auch von anderen Herstellern. Das war ja teilweise sehr interessant.
Ja, aber die hatten, weil wir drüber gesprochen hatten, und du hast es ja im gehabt, ist, wie gesagt, ist mir gerade nur eingefallen. Die gab es bei Amazon in der Black Friday Aktion jetzt. Wie gesagt, es kann halt nur ein Tagesangebot gewesen sein.
Ja, manchmal geht das ja sehr schnell. Ja, also ich habe übrigens bei Black Friday nirgends zugeschlagen.
Also ich habe es jetzt auch noch nicht, ja.
Ich habe mir einen Stahlträger gekauft, aber das ist eine andere Sache.
Genau.
Nee, aber das war auch nicht im Black Friday, das habe ich zum ganz normalen Preis bekommen, aber sollte jetzt auch ein Gag werden. Aber sonst technisch gesehen war da nichts Großartiges, was mich persönlich interessiert hat. Ich habe immer noch gewartet, dass der Mac Mini in der Standardkonfiguration irgendwo signifikant günstiger zu bekommen ist, weil das ist ja noch so ein Ding, wo ich innerlich mit liebäugle, so als Spielsystem in Anführungsstrichen, aber da habe da nichts weiter gefunden, was mich dann gereizt hätte. Ja. Preislich.
Ich habe übrigens mal geguckt, so nebenher gerade bei Amazon.
Ja.
Das war anscheinend ein Tagesangebot.
Okay.
Und ja, derzeit nicht verfügbar. Ja, da haben sie anscheinend den Restbestand rausgehauen. Ja.
Die ist auch sehr, sehr gut angekommen. Allgemein auch in der Mac-Community oder in der Apple-Community wurde die von den Kollegen gut besprochen, die SSD. Also die üblichen Blogs haben die sehr, sehr gut bewertet. Kann ich auch nur sagen, ist eine runde Sache. Ich weiß zwar immer noch nicht, bis was für einen Maß oder bis was die VR-Fest ist, habe immer noch keine Antwort bekommen. Aber okay, das ist eine andere Sache. Gut. Lass uns über eine neue These von Mark Gurman sprechen. Er hat nochmal was zu den AirPods Max der zweiten Generation gesagt, weil die aktuelle Verbesserung, die wir haben, das ist ja letztendlich keine zweite Version, da haben sie einfach eine USB-C reingeferkelt und haben letztendlich das gleiche Ding wieder nur mit USB-C und in anderen Farben auf den Markt gebracht. Und er hat gesagt, ja, Apple habe derzeit keine konkreten Pläne, den Kopfhörer in einer sinnvollen Weise zu aktualisieren. Gut, wie definiert er sinnvoll? Das ist, oder wie definiert Apple sinnvoll? Kollegen haben schon gesagt, es wird gar keine Aktualisierung geben. Das Ding wird einfach nicht weiter aktualisiert und wird irgendwann auslaufen. Dieser These schließe ich mich jetzt nicht an, nur weil Apple derzeit keine Pläne hat, heißt es ja nicht, dass das Produkt komplett auslaufen wird. Und Gurman hat dann aber noch als Fazit geschrieben, dass er vermutet, dass die Verkaufszahlen einfach zu schlecht sind, um die Dinger weiterzuentwickeln oder um weitere Entwicklungsressourcen zu binden oder Entwicklungskosten zu binden. Das kann man aber auch ganz anders sehen. Gerade wenn ein Produkt nicht gut läuft, sollte man doch den Antrieb haben, eine Produktverbesserung auf den Markt zu bringen. Ist meine Meinung. oder?
Da ist halt immer die Frage, lohnt sich dann das Geld reinzustecken, um das Produkt entsprechend weiterzuentwickeln oder halt mit anderen Features auszustatten? Wenn du eh nicht weißt, wo soll das hinführen oder wie sind deine Pläne in Zukunft mit dem Ding?
Ja gut, dann hätte man ja auch gleich jetzt das Ding einstellen können und gar nicht mehr mit USB-C rausbringen.
Ich frage mich, warum sie es überhaupt gemacht haben.
Naja, um das Portfolio auf USB-C zu bekommen, komplett, das Line-Up.
Nein, ich meine generell die erste Version schon.
Keine Ahnung, vielleicht haben sie sich davon einen Markt erhofft.
Sie waren anscheinend der Meinung, sie müssten als Apple selbst so einen Kopfhörer halt anbieten. Wahrscheinlich hatten sie auch ein Ingenieur eine nette Idee ja, für die Dinge. Und Apple war der Meinung, ja, müssen wir machen. Aber ich sehe da nach wie vor nicht unbedingt so.
Ich denke,
dafür haben wir Beats, ja.
Ich denke, sie waren der Meinung, dass die Dinger genauso erfolgreich werden wie die AirPods Pro oder die Standard AirPods. Die laufen ja hervorragend. Die Dinger gehen ja wie geschnitten Brot.
Und da hätten sie vielleicht eher eine Nummer kleiner anfangen sollen.
Ja, klar. Die Preisgestaltung ist schon relativ intensiv, obwohl die Dinger wirklich gut klingen. Ich hatte die Chance, die Dinger ein paar Mal Probe zu hören. Zwar jetzt nicht auf lange Sicht, aber ich konnte mich da schon insgesamt eine Stunde mal mit beschäftigen. Und die Dinger klingen schon gut. Aber ja, ob das zu einem Massenprodukt dann taugt, in dieser Preisklasse, ist eine andere Geschichte. Gut, aber ja, ich bin gespannt. Weil die Dinger sind ja immer noch mit einem veralteten H-Chip unterwegs. Also da haben sie ja wirklich nur das Notwendigste gemacht und haben da USB-C reingeknallt. Das war's. Ja. Sehr, sehr traurig. Aber bevor wir doch weitermachen in der heutigen Sendung und unseren Werbepartner vergessen, lass uns doch über unsere Freunde von ISO sprechen. Oder was meinst du?
Ja, klar.
Gut. Ich habe mir die Inspirationen aus der Hörerschaft zu Herzen genommen und habe mir mal wieder ein ISO-Produkt angeschaut, weil ich gemerkt habe, dass das Feedback auf Produktreviews viel, viel positiver war, als wenn wir jetzt so über die Marke an sich sprechen. Kann ich verstehen, weil der Hörer oder die Hörerin hat wahrscheinlich mehr davon, wenn wir konkret über ein Produkt sprechen, über Produkterfahrungen sprechen. Das ist doch, denke ich, sehr viel näher am Gebrauch von Geräten oder vielen, da können die Hörer viel mehr mit anfangen, wenn wir über Erfahrungen mit dem jeweiligen Produkt sprechen. Und da wir auch in der Vergangenheit sehr oft auch über marktbegleitende Produkte oder Hersteller gesprochen haben, denke ich, haben wir in dem Bereich schon eine gewisse Expertise und wissen, wovon wir reden. Und deswegen habe ich mir in den letzten gut 3 Wochen ein Produkt angeschaut, ein weiteres ISO-Produkt, ein weiteres ganz aktuelles ISO-Produkt angeschaut, nämlich den ISO FlexScan EV3450XC. Endlich mal ein Produkt, was von der Bezeichnung etwas kompakter ist. Das kann man sich relativ leicht merken. 34 steht ja zum Beispiel für die Bildschirmdiagonale oder für die Zollgröße, 34 Zoll. Und ganz klar, auch hier haben wir wieder, man kann es gar nicht oft genug betonen, die 5-Jahres-Garantie mit Vor-Ort-Austausch-Service. Das ist wieder ein Ding, was über die gesamte Produktpalette drüber schwebt, aber man kann es halt nicht oft genug betonen, weil Marktbegleiter das in der Form gar nicht anbieten oder wenn nur ganz speziell auf ganz spezielle Geräte oder spezielle Produktkategorien, aber über das gesamte Produktportfolio ist es nach meiner Meinung die einzige Firma, die wirklich diese 5-Jahres-Garantie anbietet, inklusive dem Vor-Ort-Austausch-Service. Das nur mal so als Disclaim oder als Disclaimer vorweg. Wie gesagt, 34 Zoll bedeutet 86,7 Zentimeter Display-Diagonale. Wir haben hier ein Seitenverhältnis von 21:9. Wir haben hier ein IPS 4K UHD-Panel. Ergonomische Eigenschaften sind natürlich vorhanden, neigbar, höhenverstellbar, drehbar etc. Letztendlich das, was ich auch in der kompletten FlexScan-Palette drin habe. Wir haben ja auch über das 38-Zoll-Gerät gesprochen. Das ist ja, da haben wir auch sehr ausführlich über die ergonomischen Eigenschaften gesprochen und das spiegelt sich natürlich auch in dem 34-Zoll-Gerät wieder. Was hier nochmal hervorzuheben ist, die Höhenverstellung ist doch sehr ordentlich. Man kann es sehr weit nach oben verstellen, mehr als Marktbegleiter anbieten. Finde ich sehr interessant, gerade wenn man jetzt etwas größer gewachsen ist und am Schreibtisch sitzt, dann freut man sich doch, dass man das Gerät stark nach oben stellen kann, ohne da jetzt irgendwas drunter stellen zu müssen. Ich finde, da überschreiten sie schon den Branchenstandard. Das ist schon sehr outstanding, dass man das Ding so weit nach oben verstellen kann. Trotzdem steht es noch stabil. Also das wackelt jetzt nicht etc., auch wenn man das auf der höchsten Stufe stehen hat. Und natürlich ein perfektes Kabelmanagement. Das hat auch der 38er, das hat auch der 34er. Das Gerät sieht von hinten fast genauso schön aus wie von vorne. Das haben nicht alle Hersteller, dass man so eine schöne Rückansicht hat. Also man kann es auch frei im Raum positionieren und das Gerät sieht wirklich gut aus, weil die Kabel perfekt hinter einer Abdeckung geführt werden. Das gefällt mir auch sehr, sehr, sehr gut. Gerade bei mir, wenn ich die Geräte teste, dann kommen die natürlich auch an meinen Hauptarbeitsplatz. Und der Hauptarbeitsplatz ist so, dass der Schreibtisch frei im Raum steht. Und da habe ich schon sehr viele Geräte gehabt, wo einfach die Kabel hinten so raushängen. Und das ist immer wieder schön, wenn man auf so ein schön verdecktes, eine verdeckte Rückseite schaut, wo die Kabel zentralisiert geführt langlaufen. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Kommen wir zu den Anschlüssen. Wir haben einmal DisplayPort, zweimal HDMI, einmal Ethernet, einmal 3,5 mm Klinke, einmal USB-C inklusive DisplayPort-Protokoll. Und dieser USB-C-Port führt 94 Watt Power Delivery. Ganz wichtig, wenn man jetzt ein MacBook zum Beispiel benutzt, kann man das Ding aufladen und gleichzeitig auch das Videosignal drüber laufen lassen. Viele kommen noch nicht einmal auf diese 94 Watt. Das ist ja schon mal, ein Branchenprimus, der mit 94 Watt arbeitet. Viele bewegen sich da im 80 Watt Bereich und hier kann man auch schon mal etwas leistungshungrige Displays oder MacBooks oder Notebooks anschließen. Muss ja nicht immer ein MacBook sein. Es gibt ja auch Windows-Geräte mit USB-C. Dann haben wir einmal USB-C mit 15 Watt und zweimal USB-A. Und der nächste Punkt, wir haben einen KVM-Switch verbaut, wo wir alle Funktionalitäten oder alle angeschlossenen Geräte umschalten können. Bedeutet, wir können zwei Rechner anschließen oder auch zwei Laptops etc. Einmal Windows, einmal Mac etc. Gibt's hier kann man in unterschiedlichsten Konstellationen betreiben. Oder auch Homeoffice-Rechner und Arbeitsrechner oder Privatrechner und Homeoffice-Rechner, wie auch immer. Und man kann die jeweils zwischen den beiden Quellen umschalten oder man kann auch einen Picture-by-Picture-Modus aktivieren und man kann beide Inhalte nebeneinander darstellen. Da gibt es auch verschiedene Layouts, die man auswählen kann, entweder 50:50 oder auch kleiner oder größer. Da kann man halt zwischen den verschiedenen Layout-Einstellungen hin und her wechseln. Und das ist ein ideales Produkt halt, um zwei Rechner an einem Display zu betreiben. Und ich finde das charmanter, als wenn man jetzt zwei separate Displays hat. Die verbrauchen mehr Platz, man hat mehr Kabel. In der Summe verbrauchen sie auch mehr Strom und man hat halt immer noch diesen Balken in der Mitte, also den Bildschirmrahmen in der Mitte. Und das hat man halt mit so einer eleganten Picture-by-Picture-Lösung nicht. So, das klingt ja auch alles relativ normal, was ich eben gesagt habe. Das ist jetzt kein großes Hexenwerk, aber der Kernpunkt ist, dass es das erste FlexScan-Display von ISO ist, was eine eingebaute Webcam hat. Oder besser gesagt, ISO nennt es Conferencing System. Und das ist nicht nur eine Webcam, das ist ein ganzes System drumherum sozusagen, um die Webcam. Alles, was man benötigt, um vernünftig Videotelefonie zu betreiben. Oder IP-Telefonie, wie man es auch nennen mag. Da gibt es ja die tollsten Lösungen. Und das ist nach meiner Meinung, auch nach meinem Praxistest-Szenario eine sehr runde Sache, weil man kann ja viel schreiben, ob das letztendlich sich in der Realität so bewahrheitet, das ist dann nochmal ein ganz anderer Punkt. Und ich finde, da hat ISO wirklich die Hausaufgaben erledigt. Und ich finde, man hat es auch ganz gut gemacht, dass man vielleicht erst etwas später in diese ganze Webcam-Geschichte eingestiegen ist, um dementsprechend nicht nur irgendeine Webcam da rein zu ferkeln, sondern eine vernünftige Webcam. Viele Marktbegleiter haben eine Full-HD-Webcam verbaut etc., aber ISO hat dort eine 5-Megapixel-Webcam verbaut. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass das Ding einen Hardware-Schieberegler hat. Bedeutet, wenn ich die Webcam nicht mehr benutze, dann schiebe ich den Regler davor. Und ich kann auch hundertprozentig davon ausgehen, dass dann die Linse verdeckt ist und kein Bild mehr übertragen wird, weil sie halt abgedeckt ist. Das gibt mir immer so eine gewisse Sicherheit. Da kann nichts in irgendeiner Weise angezapft werden. Ich kann jetzt nicht irgendwo gehackt werden, weil es ist ein Schieberegler oder es ist eine Klappe vor der Webcam. Finde ich immer sehr beruhigend. Viele Marktbegleiter haben das gar nicht. Es gibt ja sogar schon so Third-Party-Lösungen, wo man dann so einen Schieberegler da vorbaut, den man dann zuschieben kann. Finde ich gut durchdacht oder finde ich sehr ein kleines Detail, dass man dort auch einen Schieberegler hat. Gut. Videoconferencing heißt ja nicht nur Bild, sondern auch Ton. Und wir haben hier ein Noise-Canceling-Mikrofon verbaut mit Echo-Unterdrückung. Bedeutet, wenn man natürlich die eingebauten Lautsprecher verwendet und noch das Mikrofon aktiviert, dann kann es zu Echo- oder Zurückkopplungen kommen. Und in der Kombination mit Echo-Unterdrückung und Noise-Canceling hat man ja ein wirklich sehr, sehr gutes akustisches Ergebnis. Das heißt, man kann wirklich frei arbeiten, frei sprechen, in Kombination mit der Webcam und Mikrofon mit den genannten Features. Und das finde ich auch sehr schön, dass das so hervorragend funktioniert, weil wenn man in einigen Konferenzen drin steckt, gerade wenn es jetzt mal im Sommer ist und man hat da jetzt so ein Headset auf, dann schwitzt man da drunter etc., ist nicht so angenehm und es sieht ja auch nicht schön aus, wenn man da permanent mit so einer Mickey Mouse vorm Monitor sitzt. Und wenn das über eine Freisprecheinrichtung wirklich gut funktioniert, dann ist das auch sehr, sehr angenehm. Und wenn man das halt nicht nutzen will, gibt es natürlich auch noch den Klinkestecker und man kann nach wie vor auch über Klinke gehen, auch meinetwegen auch über USB und kann dementsprechend ein Headset oder auch ein Mikrofon anschließen. Das ist ja gar kein Problem. Man muss ja nicht diese Freisprecheinrichtung nutzen. Aber gerade wenn man zu Hause im Homeoffice ist, bietet es sich ja an, dass man das auch über die Freisprecheinrichtung nutzen kann. Und das funktioniert wirklich hervorragend. Da bin ich sehr begeistert von. Kommen wir zum Thema Lautsprecher. Ein Punkt, der mich ja generell bei 99% aller Displayhersteller nervt, ist, dass die Lautsprecher sehr, sehr bescheiden klingen. Um es nicht auf den Punkt zu bringen, es klingt teilweise beschissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hätten sie die Dinger lieber draußen lassen sollen, anstatt da irgendwelche kleinen Pieper zu verbauen, die letztendlich suboptimal klingen. Der einzige Hersteller, den ich bisher hatte, der das hervorragend gelöst hat, ist nun mal Apple, muss man dazu sagen. Das Studio-Display hat outstanding Lautsprecher und keiner der bisher getesteten Hersteller ist an den Standard von Apple herangekommen. Allerdings, fairerweise muss man auch dazu sagen, so ein Studio-Display kostet locker über 1700 Euro und man bekommt auch nur 27 Zoll. Das muss man immer im Kontext, da muss man eben dem Ganzen immer gegenüberstellen. Und hier hat also wirklich stark vorgelegt. Sie haben erstmal 8 Watt Lautsprecher verbaut. Oder besser gesagt, ein 2-4 Watt Lautsprecherpaar, also 2x4. Und sie haben sie erstmal sehr gut positioniert. Und die klingen wirklich mit dem, was ich bisher verglichen habe, sehr, sehr ordentlich. Sie kommen immer noch nicht an das Studio-Display von Apple heran, ganz klar. Da ist bisher aber auch noch keiner herangekommen. Aber sie sind in meinem Testumfeld direkt hinter dem Studio-Display. Und das soll schon was heißen. Also das ist schon sehr, sehr, sehr gut klingend. Also das hat mich jetzt sehr, sehr positiv überrascht. Selbst beim 38-zölligen Flexscan, den ich getestet habe, war es ja schon etwas besser. Das war ja auch schon angekündigt, dass da leichte Verbesserungen vorgenommen worden sind. Aber hier hat man wirklich nochmal eine ganze Schippe oben drauf gelegt. Und das ist schon sehr gut. Das muss ich sagen. Also da wurde mir jetzt nicht zu viel versprochen. Damit kann man schon arbeiten. Das ist schon sehr, sehr schön. Das sind so die Stärken von dem Gerät. Man hat wirklich ein sehr rundes Home-Setup oder Home-Office-Setup mit sehr, sehr viel Querschnittskompetenzen, würde ich sagen. Und man hat eine All-in-One-Videoconferencing oder ein Videoconferencing-System, das wirklich sofort einsetzbar ist. Man muss jetzt nichts groß dran stöpseln, nicht irgendwelche Kameras oben drauf stellen, was auch optisch nicht so schön aussieht. Man kann diesbezüglich sofort loslegen und mit einer vernünftigen Qualität. Ja, das ist so mein Fazit. Und KVM-Switch sowieso super. Das dazu.
Ja. Denk gut.
Das denke ich auch. Und ich bin kurz davor, das Gerät als Hauptarbeitsplatzsystem zu verwenden. Normalerweise habe ich immer ein Apple-Display vor mir und ich bin kurz davor zu sagen, es bietet mir sehr, sehr viele Vorteile, mehr als mir ein Apple-Display bieten kann derzeit, und dass ich das als Hauptarbeitsplatzsystem nehme. Und das soll schon was heißen. Gut, das dazu. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns recht herzlich für die freundliche und extrem entspannte Unterstützung bei der Firma ISO. Mhm. Ja. Und es gibt für alle gute Nachrichten. Die Firma ISO wird uns auch im nächsten Jahr weiterhin begleiten. Da ist für alle was dabei. Da freuen sich die Hörer, da freuen wir uns. Und letztendlich freut sich hoffentlich auch die Firma ISO. Tja, okay. Dann machen wir weiter in der Sendung. Was haben wir denn noch? Die AirPods 2 haben wir jetzt ja durchgekaut, würde ich sagen. Oder die AirPods Max 2 haben wir jetzt ja durchgesprochen. Kommen wir zu den neuesten Gerüchten zum iPhone 17. Da gab es einen sehr langen Artikel von den Kollegen The Information. Die haben angeblich Zugang zu einem Prototyp zu dem iPhone 17 Air gehabt. Und die Prototypen sahen so aus, dass dort kein SIM-Kartenslot mehr verbaut worden ist. Und man geht jetzt davon aus, dass dieses Only eSIM-System dann auch in weitere Länder kommt. Das findet dein Hund auch nicht so toll, ne? Dass die SIM-Karten rausfliegen.
Nee, meine Frau kommt gerade nach Hause, deswegen.
Ja, die mag das bestimmt auch nicht. Jedenfalls, da bellen sogar die Hunde beim lieben Thomas und wollen doch einen SIM-Karten-Slot haben. Ja, und man geht davon aus, das haben sie deswegen gemacht, weil man den SIM-Karten-Tray-Slot sparen möchte und letztendlich dort mehr Platz hat für Akku oder für andere Geschichten. Ja, ich bin gespannt, ob das mal wirklich so kommen wird, ob wir jetzt bei uns in Europa auch ein iPhone ohne SIM-Karten-Slot sehen werden. Ob sie das dann komplett ausrollen, auch im 17er oder im 17 Pro-Bereich, das ist eine andere Geschichte. Aber die 17er-Modelle, die 17R-Modelle haben keinen, also zumindest im Prototypen-Bereich, keinen SIM-Karten-Slot mehr. Tja. Des Weiteren geht man da mittlerweile von aus, dass Apple dort das erste eigene 5G-Modem verbauen wird. Das hat man ja schon lange gesagt. Das sollte ja auch schon vor ein paar Jahren in das iPhone SE mal kommen. Also irgendwann haben sie immer gesagt, ja, dann wird auf jeden Fall das erste eigene Modem kommen. Bin ich gespannt, ob das R-Modell das erste Gerät sein wird. Und was mir gerade eingefallen ist, was ich gar nicht in die Shownotes geschrieben habe, sie haben sogar Prototypen, die nicht 6 mm dick sind, sondern angeblich 5 mm dick sind. Das halte ich doch für eine ganz starke Ansage. Und ob sie das schaffen werden, das, ja, da habe ich Bauchschmerzen. Ob die Dinger denn auch stabil sind. Wir hatten ja dieses Bandgate bei den iPhone 6 Geräten, die sich gebogen haben. Du erinnerst dich?
Ja.
Und die waren ja nur 6 mm dünn. Und nochmal einen ganzen Millimeter sparen? Ei, ei, ei. Ja, also angeblich 5
mm. Das ist schon 1 mm.
Kommt immer drauf an, in welchem Kontext man das packt, das Ganze. Also, ja, gut. Also, 5 mm, ja. Bin gespannt, ob diese Marke wirklich erreicht wird. Das Ding hat einen Lautsprecher, okay, eine Kamera, kein Teleobjektiv, alles halt reduziert und alles auf Slim getrimmt, das Ganze. Ja, ich bin sehr gespannt, ob sich diese ganzen Leaks auch wirklich als wahr entpuppen. Ja.
Na okay, nachdem wir die eSIM-ONE-Geräte ja mittlerweile auch schon wieder eine Zeit lang haben.
In Staaten zumindest, ja.
Genau. Könnte so ein weltweiter Rollout, weltweit ist wieder, sagen wir mal in anderen Ländern, beziehungsweise in den EU, könnte durchaus sein. Ich denke, China ist halt das Problem.
Genau.
Du hast es ja schon ohne eSIMs, ja. Aber wie gesagt, Europa dürfte mittlerweile eigentlich komplett eSIM verfügbar sein von diversen Anbietern. Ob man es haben will, ja, wir haben da in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, ist ein anderes Thema. Aber das, ich denke, über lang werden wir nicht dran vorbeikommen.
Das ist richtig. Das ist ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben. In China sind derzeit keine eSIMs zugelassen. Ob Apple da eine Extra-Version baut, ist eine andere Geschichte.
Ja, okay, momentan bauen wir ja auch unterschiedliche Modelle. Also von daher
ja,
ist das jetzt weder alle nicht das Problem. Dann wird halt, wie gesagt, für China weiterhin SIM gebaut und auch zwar Dual-SIM, ja, von mir aus. Mhm. Und für den Rest der Welt hättest du dann halt eSIM-only. Wie gesagt, ob einem das gefällt oder nicht, ist die andere Frage. Ich denke mal, das würde definitiv den einen oder anderen vielleicht dann doch auch wegbringen vom iPhone. Dass er dann doch zu einem Android-Gerät greift mit SIM. Mhm. Könnte ich mir bei dem Thema durchaus vorstellen. Gerade wenn er sagt, ich bin halt viel unterwegs oder halt dann auch mal in China, vielleicht beruflich. Und braucht er mein Gerät, wobei da würde ich auch wieder sagen, mit meinem eigenen Mobiltelefon oder Firmentelefon, je nachdem, was ich da geschäftlich mache, einreisen ist ein anderes Thema. Mhm. Das würde ich mir auch mal überlegen, ja, mit der eigenen Hardware, aber das, wie gesagt, ist ein ganz anderes Thema. Wie gesagt, wie man selbst so steht, ein anderes Thema. Aber ich denke, also wenn es nach Apple ginge, hätte wahrscheinlich das erste iPhone schon keinen gehabt.
Ja, klar.
aber darum geht es ja jetzt aktuell nicht. Aber wie gesagt, über lang, kurz, ein bisschen schwierig vielleicht, aber über lang werden wir definitiv eSIM-only haben. Vor allem, wie gesagt, mittlerweile gibt es sehr viele Anbieter, die halt eSIM auch anbieten, auch im Prepaid-Bereich. Kannst du eSIM machen, du kannst eSIM im Ausland, also im europäischen Ausland auch machen.
Ja.
Von daher auch mit den EU-Bestimmungen, die wir ja in Bezug auf Roaming haben, auch wieder generell das Thema im Ausland ja auch nicht mehr so das Problem, dass man da unbedingt auf andere SIMs auch angewiesen ist. Mhm. Je nachdem, was du dann auch wieder mit Daten vor Ort machst. Ja, es gibt immer noch Länder, ja. Da kriegst du quasi unlimited, ja, für einen Klicker, einen Knopf, ja, wie es so schön heißt. Ja, aber wie gesagt, da kann man ja vor Ort dann eventuell auch die eSIM wechseln. Ja, das wäre ja auch nochmal so ein Thema. Ja.
Ja. Ja, letztendlich wird sich das auf kurz oder lang so gestalten, dass der physische SIM-Slot rausfallen wird. Ob es dann schon das iPhone 17 R ist, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Es sind ja nur Prototypen, die angeblich Information bekommen hat. Und das heißt ja nicht, dass das ein finales Produkt ist.
Ja, vor allem, das ist wahrscheinlich der Prototyp für den US-Markt, ja. Beziehungsweise der Prototyp wurde ja für den US-Markt entwickelt, ja, und hat dann wahrscheinlich deswegen keinen SIM-Slot.
Ja, was ich halt rausgelesen habe, sie haben halt mehrere Prototypen bekommen und keines dieser Prototypen hat irgendwo einen normalen SIM-Tray. Ja. Schreiben können sie viel.
Ja, aber vor allem die Quelle, wo sie die herhaben sollen, kann halt auch viel sagen. Ja.
Und so ein Prototyp ist schnell gedrechselt, gerade in Zeiten von 3D-Druckern. ist so, also das hat sich alles, ob das wirklich valide ist und ob die Quelle wirklich...
Ja, Fast Prototyping ist seit Jahren generell ein Thema.
Ja.
Und geht heute eigentlich mit jedem Werkstoff, also von daher.
So ist es. Und heute.
Vor allem, wenn du mal überdenkst, was du heute auch alleine an Boards prototypen oder dir bestellen kannst. Ja,
ja, dadurch diese ganze, ja. Und vor allen Dingen die relativ vernünftige und solide 3D-Drucker sind ja nun auch nicht mehr so teuer. Ja, also du kannst ja wirklich schon für ein Apfel und ein halbwegs guten 3D-Drucker kaufen. Also,
ja, einmal das und wie gesagt, du kannst ja machen lassen. Du kannst
zum Beispiel, lassen.
Ja. Das ist ja wie, das wird Apple nicht ohne weiteres bei irgendeinem am freien Markt tätigen.
Die machen das in-house,
nehme ich an. Home-Shop-Drucker machen, ja.
Die machen das in-house.
Die haben in ihrer Werkstatt genug Zeugs rumstehen.
Ja.
Beziehungsweise können sowas auch bei einem ihrer Zulieferer oder ihrer Kooperationsfirmen machen lassen. Da brauchen die, wie gesagt, nicht irgendwo was hochladen und kriegen es eine Woche später zugeschickt. Na, ja.
Ist ja viel zu risikoreich, da die Geheimhaltungskette einzuhalten. Deswegen bin ich da auch sehr skeptisch, ob das wirklich echte Prototypen gewesen sind. Ja. Also, na gut, ja. Egal. Tangiert mich jetzt weniger, ob da jetzt ein eSIM drin ist oder nicht. Ja, es würde mich ja eher freuen, wenn die MacBook Pros oder die MacBooks mal eine eSIM-Option bekommen würden. Das wäre mal eine Maßnahme. Aber da haben wir jetzt auch wieder ein Fass aufgemacht, wo wir 3 Stunden drüber reden könnten.
Ja, vor allem kommen wir immer auf selbe raus. Das wird wahrscheinlich nichts. Was heißt das?
Ja,
wahrscheinlich, ja. Das wird nichts mehr.
Und du glaubst ja gar nicht, ich glaube, das würde einen riesen Absatz finden oder diese Aufpreisoption würde sehr gut angenommen.
Hm. Du würdest wahrscheinlich einen großen Aufschrei in der kompletten Presse dazu hören. Ein riesengroßes Finally käme wahrscheinlich dann.
Oh ja.
Und ja. Die Frage ist halt wirklich, ja, doch. Ja. Ja. Es gibt wahrscheinlich doch den einen oder anderen, der da draußen mit seiner SIM gerne unterwegs wäre.
Zumindest mit seiner eSIM. Das würde den meisten schon reichen. Und ich meine, es ist ja keine Frage von Können, es ist eine Frage von Wollen. Die wollen es einfach
nicht. Gerade eSIM ist ja,
ja
eigentlich relativ einfach zu implementieren.
Und sie könnten auch einen satten Aufpreis nehmen, den die Kunden auch bezahlen.
Ja, vielleicht sehen wir es wirklich, wenn sie ihren eigenen Chip haben, ne?
Ja, vielleicht, endlich.
Ja. Ich weiß jetzt schon die Überschriften dazu.
Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass sie dann richtig dafür Kohle nehmen würden.
Das wäre auf jeden Fall eine Aufpreisoption.
Ja. Egal.
Finally halt.
Ja.
Vor allem, du hast in den iPads ja schon.
Ja, es ist ja kein Hexenwerk, das ist doch alles etabliert.
Die beste Möglichkeit wäre das erste MacBook Air gewesen, aber wie gesagt, wir haben in der Vergangenheit da schon
ja,
so oft drüber gesprochen.
Meinetwegen auch das zweite, nach dem Motto, wir haben jetzt noch was ganz Tolles, also das erste war ja mehr oder weniger auch
damals halt schon.
Was meinst du, was dann los gewesen wäre? Naja, egal. Gut. Aber es gibt auch noch neue Gerüchte zum Pro-Modell. Da soll es dann von Titan auf Aluminium zurückgehen. Also der Rahmen soll aus Aluminium sein. Wir sollen 12 GB RAM bekommen. Ja, mein Gott. Apple Intelligence sei Dank. Das Kameradesign soll sich jetzt grundlegend verändern. Wir sollen eine rechteckige Anordnung bekommen. Das heißt, sie sollen lang angeordnet werden, ähnlich wie beim Google Pixel. Die Dynamic Island soll schmaler werden. Okay. Das kann sein. Und das sind so die Hauptinformationen, die wir bekommen haben. Ich habe da so ein paar Visualisierungen gesehen im Netz, dass die Kameras lang angeordnet werden sollen. Naja, ist gewöhnungsbedürftig. Ja. Das war's zu den
iPhones. Das Einzige, was ich mir davon versprechen würde, ist, dass es vielleicht nicht mehr wackelt auf dem Tisch.
Weil es dann wie so ein Keil auf dem Tisch liegt, oder wie? Ja.
Ja, du hast dann quasi deine eine Ablage dann in Form von dem Kamerabump dann noch, ja.
Und ja.
Wenn der, wie gesagt, über die komplette Breite geht, wackelt es halt nicht mehr. Das wäre halt schon mal viel gewonnen. Klar kannst du da auch mit Cases und mit Bumpern viel machen, aber das stört mich ohne Ende, ja, dass das Ding auf den Tisch liegt und wackelt. Aber das ist ja nicht nur das Problem vom iPhone, das ist ja von jedem Telefon im Prinzip, was halt irgendwo in der Ecke sein Kamerasystem hat, ja.
Ja. ich glaube, wenn Apple der einzige Hersteller wäre, der dieses Problem hätte, dann hätten sie da auch schon gegengesteuert. Aber dadurch, dass das Problem ja flächen- oder branchenweit existiert, ist Apple das auch relativ egal. Es nervt halt. Und ich bin auch der Meinung, man sollte bei der Dicke von dem Gerät nicht,
ja,
man sollte das mit dem Kamerabump oder zwei Werte angeben. Weil letztendlich ist das ja Augenwischerei. Nein.
Dass die Presse sich auf dieses Thema eingelassen hat, verstehe ich nicht. Normalerweise als Presse würde ich sagen, das Gerät ist nicht hier 6,7 mm dick, sondern plus die 2 mm von dem
Bumper.
Das war 8,7, genau. Ja, peng. Ja.
Weil,
das würde ich überall reinschreiben, weil die Dicke wird an der dicksten Stelle gemessen.
So ist es. Wenn ich mit einem LKW durch eine Baustelle fahre, messe ich Außenspiegel, Außenspiegel und nicht
Nicht nur LKW, Beispiel, PKW.
Ja, auch, etc. Ja. Weil,
also die 2 Meter auf dem Schild stehen inklusive der Außenspiegel.
Genau, durch diese Gasse wird er kommen. Und ob er da ja durchkommt oder nicht, das entscheidet letztendlich der Außenspiegel.
Und wenn wir schon wieder beim Thema Verkehr sind, ja, wenn dein Auto zu breit ist, um auf der linken Spur in der Baustelle an einem LKW vorbeizufahren, dann bleib bitte hinter dem LKW und lass die Fahrzeuge, die vorbeifahren können, vorbei.
Richtig.
Geschweige denn generelles Überholverbot etc., Gefahrenstelle, bla bla bla. Ja. Jo. Gar kein Thema, aber da, wo es möglich ist, wie gesagt, dann zieh bitte nach rechts, sei bitte, ja, nimm einfach Rücksicht auf den Rest vom Verkehr.
So ist es.
Man muss da nicht egoistisch auf der linken Spur fahren, nur weil irgendwann die Baustelle aufhört in 10 Kilometern, ja, und du dann am LKW vorbeiziehen kannst und kein anderer soll das machen dürfen, ja.
Ja.
Nee, dann hinten dran, lass die anderen vorbei.
Peng. So ist
Ende
es.
Gelände.
Es gibt ja auch genügend Leute, egal ob männlich oder weiblich, das ist uninteressant, die fühlen sich unsicher, so dicht und so nah daran vorbeizufahren, dann bleibt
meine
halt.
Frau mag es auch nicht.
Nein,
ja? Ich bleibe in der Regel, wenn es wirklich halt enge Baustellen sind und wir unterwegs sind und wir sind zusammen unterwegs, dann fahre ich auch auf der rechten Spur, ja, ihr zuliebe, weil, wie gesagt, gerade wenn du auf dem rechten oder Beifahrer dann bist, kriegst du das ja auch noch mit, wie knapp der Abstand dann wirklich ist. Ja.
Ich klappe dann immer den
Kann
Beifahrer.
Ich schon verstehen, ja.
Ich klappe dann immer den Beifahrer aus dem Spiegel ein. Sicherheitshalber.
Kann man machen, ja, genau.
Ja.
Sag mal der Frau schnell Bescheid. Hier, Schatz, mach mal Fenster runter, klapp mal den Spiegel ein.
Ich drück da auf den Knopf. Ich kann
ja, ich weiß. Ich meine ja.
Separat ansteuern.
Ja.
Aber ja,
wo kannst du das nicht bei den aktuellen Autos? Ja.
Ich weiß gar nicht, ob man das,
ich weiß,
ob das separat geht. Ich weiß es. Ich habe einen Marktbegleiter gesehen, da ging es nur paarweise, also dass beide sich einklappen.
Das kann auch sein, ja.
Also bei mir
ja, stimmt. Ja, genau. Alle verstellen. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja,
bei mir
kann sein. Ja, kann sein. Ja.
Aber okay.
Anyway. Aber das werde ich nie vergessen. Vor gefühlt 100 Jahren, ja, als ich das erste Mal gesehen habe, dass das einer mit seiner S-Klasse in der Baustelle gemacht hat. Und ich so, wow, mind blown. Ja, fährt dann auf einmal während der Fahrt, klappen die Spiegel an. Ja, und ich so, oh, okay. Nice.
Ja, ja.
Ja, wie gesagt, das ist schon gefühlt 100 Jahre her. Das war ja, heutzutage ist es ja
Standard. Ja gut, das haben wir ja schon so oft gehabt, dass dann die Produkte aus der
Oberklasse genau,
runtertropfen.
Genau. Ne?
Ja. Das ist halt so. Gut, ich bin gespannt auf das iPhone 17, ob das wirklich so kommen wird. Ehrlicherweise finde ich die Visualisierungen, die bis jetzt aufgetaucht sind, sehr hässlich. Aber ja, daran muss man sich
mal abwarten,
dann
was dann letztendlich gewöhnen. Wirklich kommt. Ja, genau.
Ja.
Und ja, vielleicht ist es ja auch das, was viele halt fordern, mal wieder was anderes, ja, nicht immer dasselbe.
Oh, das ist ja jetzt ein Triggerpunkt, den du angesprochen hast. Es gibt ja auch viele Kollegen, die der schreibenden Zunft, die sich da sehr überschlagen haben. Und was haben einige geschrieben? Ein radikales neues Design soll da kommen. Und da habe ich mir die Visualisierungen angeschaut und da habe ich auch gedacht, Mensch, da neigen die Leute aber wieder zu Übertreibungen. Was ist denn da radikal dran? Nur weil die Kameras jetzt horizontal angeordnet sind. Unter radikal verstehe ich aber ein bisschen was anderes.
Ja.
Also letztendlich ist es ein Smartphone. Vorne Glas und hinten Glas. Oder?
Ja, solange das nicht irgendwie eine Birnenform kriegt, ja.
Oder ja,
das Ding halten muss, wie damals das Engage, ja, zum Telefonieren. Oder, Nokia. Ja, genau. Oder,
oder das ja. Gab ja noch so ein N95, das sah ja auch, aber daran erinnert man sich an solche Designversuche. Letztendlich waren es ja keine Versuche, das Zeug ist ja noch wirklich auf den Markt gekommen, hat sich aber nicht etabliert.
Ja, ach, zu Recht. Oder gerade so Sachen wie das Engage oder so. Naja, sorry.
Naja, es war ein Versuch. Also,
schön, dass eine Firma den Mut hat, wie Nokia auch, halt sowas zu machen.
Ja, du siehst ja, wo sie heute hingekommen sind.
Ja, nee, dass sie aber im Prinzip schon so den Markt gesehen haben, dass der Markt natürlich jetzt gerade heute zwar Smartphones hat, auf denen man spielen kann, die aber im Prinzip nur noch Touchscreen sind und nicht wie das Engage damals mit den 1000 Tasten, weil es sollte ja auch noch ein Telefon sein. Ja, da waren sie ihrer Zeit nicht unbedingt voraus, aber so ganz letztendlich das richtige Design hatten sie da noch nicht gefunden. Ja, aber da, wie gesagt, dafür misst man heute teilweise bei den Firmen schon so ein bisschen das Mut zum Risiko.
Ja, das ist
dass
wahr.
Gerade jemand wie Apple nicht wirklich eine Spielkonsole zum Beispiel rausbringt, ein Handheld. Nicht irgendwie so noch ein Third-Party-Accessory, dass du da deine Sticks oder deine Buttons hast zum Spielen, sondern mach doch mal hier so eine PS Vita, ja, von Apple. Oder wie gesagt, eine Switch oder ein Steam Deck, ja. Dass sie da den Mut haben, wenn sie schon sagen, hier Gaming und wir machen Raytracing und den ganzen Fuck, ja, dann mach doch auch eine Spielekonsole.
Und sie können es sich ohne weiteres leisten, dass das Ding auch floppt. Also, mein Gott, wenn es.
Ja, das wäre schon schade drum.
Ja,
weil,
klar, aber
wie gesagt,
davon gehen sie jetzt nicht pleite. Verstehst du?
Nee, aber dann wäre der Todesstoß halt fürs Gaming. Aber ich denke nicht, dass es floppen würde, weil die Technik ist gut. Gerade im Handheld-Bereich hätten sie damit sehr gute Chancen. Gerade im Vergleich zu dem, was aktuell da ist. Wie das in einem Jahr wieder aussieht. Gerade mit den Gerüchten von Sony, dass wir eine Handheld sehen sollen, auf denen du deine PS5-Spiele spielen sollen könntest. Können sollst.
Na, mit der Portal kannst du das ja im Endeffekt spiegelmäßig.
Ja, Streaming, aber das ist ja Standalone.
Ja, aber du kannst ja mittlerweile auch aus der Cloud streamen mit dem neuen Portal-Update.
Ja, aber da brauchst du auch wieder, eine Verbindung.
Naja,
das sind nicht deine Titel, beziehungsweise, wie gesagt, sondern wirklich eine Standalone, im Prinzip wie Steam Deck, nur halt für PlayStation und du kannst dann deine PS5-Titel drauf spielen. Ich fände jetzt PS5 schon sehr anspruchsvoll. Mhm. Angeblich haben sie dran entwickelt. Die Technik wäre fertig entwickelt. Sehe ich jetzt nicht. Mhm. Ja, oder kann ich mir schlecht vorstellen. Vor allem würde ich mich fragen, zu welchem Preis oder wie viel wollten sie subventionieren, um das Ding halt auf den Markt zu bringen. Mhm. Ich denke, da werden wir kurzfristig nichts sehen. Ja, das Weihnachtsgeschäft ist eigentlich vorbei. Da hätten sie müssen schon viel früher mit dem Marketing anfangen. Ja. Also das werden wir dieses Jahr nicht sehen. Nächstes Weihnachtsgeschäft wäre eine Idee, aber selbst da mit der PS Pro, die sie jetzt, mit der PS5 Pro, die sie jetzt gerade gebracht haben oder vorgestellt oder in den Handel gebracht haben, im PS5 also von der Technik her ein PS5 Handheld zu einem günstigen Preis.
Schwer.
Es wäre definitiv schwer für Nintendo. Klar,
ja, aber Nintendo
Titel
ist
und
ja
Mario und
Nintendo
Zelda
ist ja im ganz
Kram,
anderen
aber,
Bereich unterwegs. So casual, nicht so anspruchsvolle Titel von der Grafik her. Nicht
ja,
so,
weil es die Hardware auch nicht hergibt.
Ja,
aber wenn du mal guckst, früher, es gab auch mal einen COD für Nintendo. Ja. Und es soll in Zukunft auch wieder kommen. Also Microsoft und Nintendo haben ja auch, beziehungsweise Microsoft hat ja auch zugesagt, dass auf der nächsten Switch COD kommen soll. Von daher müsste die Hardware zumindest auch mal leistungsfähiger sein. Es hieß ja so technisch PS4 eventuell.
Naja, immerhin.
Was für ein Handheld schon mal nicht verkehrt wäre. Mal gucken, was letztendlich wirklich dann es sein wird, weil Nintendo im Gegensatz zu dem, zu Xbox und zu Sony ja von Anfang an eigentlich Geld auch mit der Konsole verdienen will. Also zu teuer kann jetzt die Technik da drin auch nicht werden. Es wird ja höchstwahrscheinlich auch wieder, was ist momentan für ein Chip drin? Egal, auf jeden Fall.
Tegra-Chip ist da drin, oder nicht? Ein Tegra oder weiß ich jetzt nicht.
Ja, es soll auf jeden Fall da wieder was in diese Richtung werden.
Ja.
Von daher mal gucken, ob das von der Leistungsfähigkeit halt wirklich dann auch das kommt, was so gerüchtemäßig im Raum steht. Und wenn du dann als Sony eine Handheld wirklich auf den Markt bringst, mit denen du deine PS5-Spiele, klar, mit dem Display, was dann verbaut ist, ja, wahrscheinlich nicht 4K, ja, eher eine kleinere Auflösung, mal gucken, was es dann wirklich werden würde von den Pixeln her, aber wo du dann trotzdem deine PS5-Spiele mitspielen kannst, im Vergleich zu einer Switch, wo du dann vielleicht auch andere AAA-Titel kriegst als jetzt aktuell, aber wo hauptsächlich ja dann doch die First-Party-Dinge der System-Seller sind, und vielleicht noch mal irgendwo ein Lego-Titel.
Ja.
Würde es, denke ich mal, schwierig werden. Vor allem, wenn dann das Ding noch preislich attraktiv ist, könnte da Sony definitiv wieder Anteile oder halt da sich ein zusätzliches Geschäft halt noch aufbauen. Die Frage ist, wenn es halt wirklich PS5 wäre, Qualität, und du das Ding vielleicht noch an den Fernseher anschließen kannst, wie die Switch oder wie Steam Deck. Wer soll sich dann bitte noch eine PS5 kaufen?
Ja,
das auch stimmt. Wenn du wahrscheinlich nicht, wie jetzt mit der PS5 oder auch mit der PS5 Pro, gerade in den Auflösungen dann auch mit den Frequenzen oder mit der spielen kannst. Weil wir sehen es ja auch beim Steam Deck, klar kannst du einen Fernseher anschließen, aber da kannst du auch keine Spiele in 4K halt den Fernseher befeuern, das funktioniert einfach nicht. Da wäre halt die Frage, wie leistungsfähig wäre in so einem Dock-Mode, den ich dann allerdings noch nicht sehen würde für eine PlayStation Handheld, weil einfach die Konkurrenz im eigenen Haus da ist. Wobei ich auch wieder sage, mach es und Leute werden sich das Ding kaufen, die sich nicht unbedingt eine PS5 oder eine PS5 Pro kaufen, die sich das Ding zusätzlich zu einer Xbox oder zu einem Gaming-PC kaufen.
Ja.
Ich würde mir nie eine PS5 kaufen, aber so ein PS5 Handheld, das würde ich mir überlegen, wenn der Preis stimmt. Gerade als, wie gesagt, zum Gaming-PC dazu. Ja, das wäre halt nochmal so ein Ding. Okay, da ist wieder die Frage, Microsoft arbeitet ja angeblich auch an einem Handheld, ja, wäre das vielleicht nicht die bessere Option, gerade in Bezug auf Game Pass? Nochmal ein ganz anderes Thema, aber ja.
Ja. Naja, schauen wir mal, was da passieren wird.
Das wird ein interessantes nächstes Jahr. Wie gesagt, Nintendo steht ja im Raum. Die Gerüchte zum PS Handheld. Microsoft, wobei die gesagt haben, es wird noch eine Zeit lang dauern. Ja, da ist halt die Frage, würde Sony jetzt was bringen, wäre Microsoft in dem Fall zumindest mal gezwungen, was vorzustellen. Wenn es dann erst 2027 was oder Ende 25 was, ja, wohl, die Frage, die haben gesagt, es dauert länger. Wenn es dann wirklich 2027 es werden würde, ja, oder 26 Ende, muss man mal gucken, ja, aber da müssen sie, wären sie auf jeden Fall mal gezwungen, was anzukündigen. Und ja, Sony haben wir ja schon länger die Gerüchte, mal gespannt, ob es dann wirklich sowas wird, ja.
Ja.
Weil alles andere nochmal eine separate Plattform bringen und du müsstest da nochmal speziell dafür entwickeln, wird schwierig. Weil so ein paar Anpassungen für eine PS5-Version machen, dass die halt auf deinem PS5-Handheld läuft, okay, ja. Aber komplett nochmal frisch entwickeln dafür, auch wieder schwierig für ein Studio, ja.
Naja. Gut, übrigens ein kleines Thema, ich weiß gar nicht, ein kleines Gaming-Thema, was mir gerade so spontan eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der Rekord gleichzeitig angeschlossener Gaming-Konsolen an einen Fernseher, die natürlich dann per Switch umgeschaltet werden. Hast du das mitbekommen mit dem Rekord?
Nee.
Was schätzt du denn, wie hoch der Rekord derzeit liegt? Auch überprüfter Rekord, also jetzt nicht irgendwie...
Ich habe zuletzt einen gesehen, der hatte sehr viele Konsolen bei sich aufgebaut und hatte die alles über 1000 möglichen Teile
Umschalter, angeschlossen.
Ja, ja. Ich weiß aber nicht, wie viel das waren. Keine Ahnung.
444.
444 Stück. Nein, so viele waren
das
nicht.
Ja, und dann haben sie ihn auch interviewt und da gab das so ein Interview und er hat das auch alles erklärt, was er da am Start hat und was für eine Verkabelung und tralala. Und da haben sie nach der Lieblingskultur.
Was soll das alles gewesen sein?
Alles Kannst Exotische.
Kannst du mal aufzählen?
Ja, bestimmt. und dann, jetzt kommt es aber, jetzt, dann haben sie ihn nach seiner Lieblingskonsole gefragt. Und was war seine Lieblingskonsole?
Schätz mal. Nintendo 3DS.
Nee, die Sega Genesis, also Mega Drive. Bei uns war es ja Mega Drive und in den Staaten war es ja Genesis.
Also auch kein, jetzt in Verbindung mit dem Mega CD oder mit dem 32X, sondern wirklich nur
mit Modul ganz, ganz nackte Genesis.
Ah, okay, okay.
Gut, ich bin ja auch eher der Sega-Fan als, ich bin eher der Sega-Typ gewesen als der Nintendo-Typ.
Also ne? Zu der Zeit war ich auf jeden Fall Super Nintendo, alle Famicom war mein Ding. Mhm. Ja, auch gerade wegen Mario. Wobei Sonic natürlich schon eine Nummer war, ja. Ich fand das halt da damals spannend, im Gegensatz halt zu Nintendo, halt die ganzen Erweiterungen, die halt fürs Mega Drive noch kamen, Sega CD, 32X, das fand ich halt sehr spannend, was Sega da halt noch alles gebracht hatte für das System, ja.
Also, wo ich dann den Game Gear hatte, dann bin ich total ins Sega-Universum eingestiegen. Dann folgte der Mega Drive und dann war es um mich geschehen. Ich war ja sogar so bekloppt und habe mir einen 32X-Aufsatz gekauft. Also jeden Scheiß dann. Also
ja, ich sag ja 32X. Ja, mein Gott, so viel wirklich sehr gute Titel gab es dafür nicht.
Aber Star Wars war, das ist ja auch damals, Geschmackssache. War damals ein Referenztitel, was ja auch im Bundle mit dem Adapter verkauft worden ist, mit dem Aufsatz verkauft worden ist. Und ja, wie gesagt, der Game Gear war für mich so die Offenbarung, das war so der Türöffner für meine Sega-Fan-Phase, hätte ich bald gesagt. Obwohl es ja ein unwahrscheinlicher Batterieschlucker war. Ich habe dann zu 80% am Netzteil benutzt.
Mein Nintendo-Fandom ist damals gestorben mit dem N64. Da war ich sehr enttäuscht von, egal wie gut qualitativ einige Spiele dafür waren, aber ich war von der Hardware einfach gerade im Vergleich zu dem, was dann halt sonst kam und auch der PS1 war ich halt da sehr enttäuscht von.
Die letzte Konsole, die ich von Nintendo hatte, jetzt abgesehen vom 3DS, ich hatte mal eine 3DS-Phase.
Wer hatte die nicht?
Ja.
Gerade wenn man auch den Gameboy mal hatte.
Aber aufgrund der Möglichkeit auch dementsprechend dezentrale Sicherheitskopien vernünftig einspielen zu können, das wurde uns damals ja sehr erleichtert, auch sicherheitsbewusst und backup-technisch dort unterwegs zu sein mit dieser Konsole. Da gab es ja sehr schöne Möglichkeiten, auch den sicherheitsbewussten Anwender zu unterstützen. Aber die letzte Konsole war der GameCube.
Auch ein schönes Metroid habe ich da sehr gerne gezockt auf dem
GameCube. Der war designtechnisch mal was ganz anderes. Also eben
auch
ein
die
Cube.
CDs, ne? Dann.
Und war ja ATI-Technik drin. Also zumindest die Grafikeinheit war ja von ATI damals. Ne?
Und war ein schönes Ding, ja.
Hat mich auch gewundert, dass so ganz prominent so ein ATI-Aufkleber auf der Vorderseite prangt. Das ATI-Logo. Habe ich mich auch gefragt, wie viel sie da extra bezahlt haben für diese Werbefläche. Aber es war ein schönes Gerät. Dann gab es noch einen in den tollsten Farben. Ja. Ich hatte ihn in lila.
Ja, okay, das ist ja sowieso so ein Nintendo-Ding gewesen. Du kommst alles fing ja dann an mit Game Boy und verschiedenen Versionen, auch mit dem Game Boy Color, dann auch mit den Größen, dann, wie gesagt, mit den verschiedenen Versionen, die dann kamen. Dann hat es ja da, wie gesagt, oder kannte Nintendo eigentlich kein Ende mehr. Klar, in der Herd war das wieder ein anderes Thema bei Wii und Wii U. Mm.
Gab es einige
Editionen.
Ja. Aber den N64, den gab es ja nur in einer Farbe, ne? War so grau, ne?
Ja,
so.
Du hast den schwarzen,
ja, genau,
schwarz, die RAM-Erweiterung noch eventuell noch dazu. Und dann halt die Module. Klar, du hast nicht die Ladezeiten wie von CD, aber da ging so viel mehr mit CD.
Ja.
Klar, PS1-Spiele sind meiner Meinung nach alle sehr schlecht gealtert.
Ja.
Aber
PS1.
Das kann man zu den N64-Titeln auch sagen, ja.
PS1 war ja auch ein sehr, sehr optimierungsfreundliches Gerät, ne? Nein, also um jetzt Importspiele spielen zu können, den Chip einlöten, das konnte man ja sturzbesoffen machen. 3 Lötpunkte setzen, den Chip ansetzen, das war ja wirklich super. Ja, also, das waren auch tolle Zeiten. Ja. Na gut.
Das war ja das Schöne beim amerikanischen Super NES. Mhm. Du konntest da ja mit einer Nagelfeile konntest du ja die Japan-Module da drin super machen, ohne das Probleme.
Das ging ja bei der PlayStation 1 nicht so einfach. Da musste man schon 3 Lötpunkte setzen und diesen Chip haben. Aber also da muss man, da also wer so halbwegs einen Lötkolben halten kann und weiß, dass der Lötkolben halt vorne heiß ist, der konnte das Ding auch einlöten. Also das war nicht das Thema. Es war auch genug Platz, dass der Chip dann einfach im Gerät verbleiben konnte. Die war ja volumentechnisch sehr ausladend gebaut innen drin. Es war sehr viel umbaute Luft bei der ersten Generation. Hm. Gab es da nicht auch eine Slim-Version später von der PlayStation 1?
Bei der ersten? Nee.
Aber gab es nicht irgendwann kleiner oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
Es kann sein, dass es vielleicht eine Hardware-Revision gab, aber eine wirklich Slim oder so gab es nicht, ne?
Die PS3 war dann die erste Slim, ne, die es dann mal gab, ne? Kann das
da
sein?
Da gab es eine Slim, ja. Hm.
Ja, weil erst gab es ja die dicke Bertha, hätte ich bald gesagt, die auch sehr viel Strom verbraucht hat, die allerdings auch noch abwärtskompatibel war, was ja in der zweiten Version nicht mehr der Fall war. Also abwärtskompatibel zu alten Spielen, ne?
Ich weiß, dass die erste PS1 war ja hier so eckig. Und eckig, es gibt eine runde oder eine abgerundete Version, aber hat sich die damals Slim genannt?
Ich weiß es nicht, aber es gab jedenfalls dann mal von einer kleinere Version, wo es dann etwas komplizierter war, den Chip einzulöten. Ne? Da war es dann, da musste man schon nüchtern sein beim Löten.
Da ich Konsolen früher oder die Konsolen nicht gemoddet habe, kann ich dir das nicht sagen. Mhm. Die einzigen Konsolen, die ich mal gemoddet hatte, war eine PC-Engine und die PSP. Alle anderen Konsolen, die ich jemals besessen habe, habe ich nicht gemoddet. Ja.
Bei mir hat sich das auch nur auf die PlayStation bezogen, auf die erste Generation bezogen. Und
also wenn man mal von, wie gesagt, so einem Gehäusefeilen oder so mal absieht, wenn man das als Mod bezeichnen will, okay, wie gesagt, Chips einbauen und sowas. Nee.
Und die PlayStation 3, da habe ich mal eine SSD anstatt eine HDD eingebaut, aber das ist ja kein Modden, das ist ja legal, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja. Und was dann natürlich auch zur deutlichen Leistungssteigerung geführt hat in Bezug auf Laden und Safe-Games laden etc., PS3 war eine schöne Konsole. Konnte man viel mitmachen. Aber gut. Lange, lange ist's her. Das war meine letzte halbwegs moderne Konsole, die PlayStation 3. Nachdem bin ich dann nie wieder ins Gaming eingestiegen.
Ja. Nee, also meine aktuellsten Gaming-Konsolen, die ich habe, ist halt die Switch OLED. Also OLED. Die auch aktuell wieder ein bisschen mehr benutzt wird, weil ich die mal wieder an den Fernseher angeschlossen habe. Und das auch nur, weil ich ja das Steam Deck ja auch schon ein bisschen länger habe, mich da jetzt mit Emulation beschäftige auf dem Gerät und das auch an den Fernseher angeschlossen habe.
Mhm.
Ja.
Ja. Naja, mal gucken, was GTA oder der nächste GTA-Teil sagt und vielleicht steige ich dann nochmal ins Konsolen-Business ein.
Es soll ja bald soweit sein.
Ja, das ist ein Triggerpunkt für mich, das GTA. Aber gut, okay.
Ich fand GTA, egal in welcher Version, noch nie irgendwie so prickelnd, ja.
Du konntest halt auch eine Sightseeing-Tour durch Los Angeles machen, auch wenn Los Angeles nicht Los Angeles hieß, aber es war ja dem nachempfunden, du hattest da Hotelkomplexe, die wirklich so toll aussahen, oder mein Lieblingshotel, das Chateau Marmont in Los Angeles, das war der originalgetreu nachgebaut. Das heißt so, ja, ist ein Kulthotel.
Bitte dazu.
Ja, so ungefähr. Also ich habe da manchmal nur eine Sightseeing-Tour durch Los Angeles gemacht und mir das alles so angeguckt. Also ich habe das teilweise gar nicht gespielt, ich habe mir einfach die grafischen Momente auf mich wirken lassen. Ja. So ist das. Aber okay, sei es drum. Somit haben wir auch ein bisschen heute über Gaming gesprochen. Die guten alten Zeiten. Ja.
Ach, dafür ist ein bisschen nicht so alt.
Ich habe nur noch alte Konsolen. Ich habe meine Retro-Konsolen hier und das war's.
Ja, wie gesagt, ich auf meinem Steam Deck momentan eigentlich fast nur Emulation. Und dafür ist das Ding Hammer. Ja, du kannst sogar eine Switch drauf emulieren, wenn du Bock hast, ja. Aber gerade der ganze Retro-Kram macht schon Laune.
Ja, ich habe ja so ein Spleen, dass ich dann, wenn ich Retro-Sachen spiele, dann möchte ich das auch auf den Originalkonsolen spielen. Ich bin ja froh, dass ich meinen Dreamcast noch habe und mittlerweile auch wieder eine Mega-CD habe. Und meinen Saturn habe ich auch noch.
Ja. Von Sega, ich habe ja alle meine alten Konsolen, bis auf eine, wie heißt denn die US-Version von der PC-Engine?
Neo Geo? Nein, was anderes, ne?
Nee, Neo Geo habe ich auch nicht mehr, hatte ich mal.
Ja.
Bis heute eine meiner Lieblingskonsolen, aber habe ich auch verkauft. Auch vor langer Zeit schon. Der weine ich natürlich ein bisschen hinterher, ja, aber
Ja,
mein Gott, wenn du heute dir da Spiele kaufen willst, wirst du ja direkt arm.
Das ist leider so, ja.
Alle richtig Originalmodule.
Ja, schon klar.
Emuliert geht da natürlich auch alles, ja, aber wenn du dir da heute, und da ärgere mich eigentlich weniger darüber, dass ich die Konsole verkauft habe, als die ganzen Module, weil manche davon sind heute unbezahlbar.
Ja, Module. Ja, Module, hör bloß auf. Ja. Ja.
Manche davon sind heute wirklich unbezahlbar. Da werden Preise ausgerufen, das ist unverschämt. Ja. Und dann sagst du, und du hast damals die Dinge, also auch gut verkauft für damals, aber bei Weitem nicht zu dem, was sie heute gehandelt werden.
Ja, stell dir nur vor, du hättest doch so ein Dinger original verpackt. Ja.
War noch nicht mal original, ja, weil du kriegst ja heute nichts mehr original verpackt im Prinzip, ja.
Und wenn du sie bekommst, dann wird das richtig teuer, wie wir ja schon oftmals thematisiert haben bei uns im Podcast, dass so Auktionen 50, 60, 70.000 Euro bringen für irgendwelche original verpackten Module.
Ah, hier genau, TurboGrafx-CD, die habe ich noch komplett, genau, die US-Version, die habe ich noch, ja. Und von Sega, da hatten wir es ja eigentlich mehr von CD. Da gab es doch diese, was wie so ein transportabler CD-Player ist.
Ja, die habe ich ja. Ich weiß nicht, ob das Mega-CD war oder
Nee, das nennt sich etwas anders.
Die sah aus wie ein aufgeblasener Sony Discman.
Ja, hinten, genau. Die und heißt etwas anders.
Hinten ist das
Slot. Hinten ist der Modulschacht, genau.
Ja, genau.
Und das Ding ist Hammer.
Die habe ich
das
mir.
Das Ding ist richtig geil.
Die habe ich mir von Apple und ein Ei letztens geschossen. Naja, was heißt letztens? Ist auch 2 Jahre her. Die sieht designtechnisch gut aus.
Die habe ich allerdings. Die habe ich noch. Ich glaube sogar inklusive Originalverpackung müsste die bei mir irgendwo stehen. Allerdings kein Netzteil mehr.
Da ja, gut,
müsste ich mir irgendwas erst besorgen.
Das kann man ja besorgen. Ja, aber das Ding habe ich halt noch am Start.
Nee, das Ding ist richtig Hammer.
Und die Mega-CD war ja so ein Zusatz zum Mega Drive 2, was man daneben gestellt hat und das dann so eingehakt hat in so einem, das Ding habe ich auch noch, aber habe ich nicht im Betrieb, weil es mir zu platzraubend ist. Das Ding ist ja recht
Multimega.
Groß.
Multimega, stimmt. Genau. Multimega. Eben habe ich es gefunden. Und das Ding ist wie einer von den ersten CD-Playern, ja.
Ja, so ein Discman auf Steroide, sage ich jetzt mal.
Ja. Ja. Genau.
Aber du hast ja den Modulslot noch im hinteren, im Kopfende oder im Kopfbereich. Ja.
Genau, das Ding ist richtig geil. Du hast vorne deine Anschlüsse gehabt für die Gamepads.
Genau.
Ja.
Konnte ich mir damals als Kind nicht leisten. Und denn ich habe ja so den Spleen, mir so Kindheitswünsche im Alter zu erfüllen. Was man jetzt locker kann und was man damals nicht konnte, das habe ich jetzt teilweise gemacht. Ja.
Weißt du, wie die aktuell gehandelt werden?
Ich hätte Glück, ich habe die für 100 Euro gekauft. Inklusive Originalverpackung. Ja,
meckern, ja.
Das ist geschenkt. Also, sorry, das ist. Ne? War noch ein Kassenbon.
Da war wahrscheinlich auch noch was ein bisschen dabei, oder?
Zwei Gamepads und irgend noch so ein Spiel, war nur ein Spiel dabei. War mir egal, aber Module habe ich ja genug. Also, das war ja. War sogar der Kassenbon von Karstadt. Dabei.
Sega Multimega Drive, Multimega CD, UVP in Premium-Zustand.
Preis, Tausender.
Ach, 1550 will er dafür haben.
Und da habe ich ein Schnäppchen gemacht. Das hätte ich nicht.
Das kriegst du nicht für das Ding.
Das hätte ich auch nicht ausgegeben. Meine Schmerzgrenze war 250 Euro, die ich dafür investiert hätte.
Das kriegt der nicht.
Ja.
Da hat er bezahlt keine. Also die Verpackung sieht wirklich gut aus, ja, aber.
Ja, das ist dann. Dafür war es in Anführungsstrichen ein zu großes Massenprodukt. Ja. Ich denke mal, es gab nicht so viele davon wie von der normalen Konsole, weil die kam ja auch relativ spät raus, also fast zum Ende der ganzen Geschichte, aber trotzdem, es ist ein Massenprodukt gewesen.
Wow, die sieht aber wirklich noch gut aus. Holla die Waldfee.
Ja, ja.
Sorry, aber ich klicke mich hier gerade mal durch die Anzeige durch.
Ja.
Ja, okay, die Spiele, das ist ganz normal hier damit, ja, da ist jetzt nichts Weltbewegendes dabei. Aber die Konsole und die Verpackung sah schon gut aus, aber 1500 Euro? Nee. Das kriegst du nicht, ja.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber okay. Gut, wir haben noch ein Gewinnspiel, was wir ausloben wollen,
bevor wir das vergessen.
Unsere Freunde von Nomad haben uns was über den virtuellen Zaun geworfen. Und es gibt dieses Mal einen Gewinner. Also ein Gewinner kann zwei Preise abstauben. Wir haben einmal die Nomad Stand One Max zur Verlosung in Schwarz. Nach meiner Meinung eines der besten, ästhetischsten, schönsten All-in-One-Lademöglichkeiten oder Ladestationen überhaupt. Und ich habe ja nun schon sehr, sehr viele Hersteller hier getestet. Und ich finde immer noch, diese Serie von Nomad ist von der Qualität und von der Materialanmutung absolut outstanding. Absolut hohe Verarbeitungsqualität, eines der schönsten und wertigsten Produkte überhaupt. Und das nächste Produkt ist Nomad, ein Nomad Passport Wallet in der Farbe Braun. Ich glaube, den gibt's auch nur in Braun. Ein extrem hochwertiges Etui oder Mehrzweck-Etui für den Reisepass. Ja, das Ganze gibt es zu gewinnen für einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin. Und das ist ganz einfach, oder die Teilnahme ist wie immer ganz einfach. Einmal eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de. geek-café.de. Das dazu. Wir bedanken uns recht herzlich bei der Firma Nomad für die beiden Gewinnspielpreise. Tja, hätten wir das auch.
Genau.
Und ich glaube, wir können das Ding jetzt auch langsam dicht machen, würde ich sagen, oder?
Also ich habe auf jeden Fall nichts weiter mehr. Ja.
Wir gehen nämlich ganz stramm auf die 2 Stunden zu.
Schon wieder, ne? So was.
Ja, letzte Woche haben wir ja nur so ganz kurz gemacht. Da haben sich ja einige Hörer beschwert, dass wir unter einer Stunde gewesen sind. Ja, mein Gott. Ich möchte.
Soll es auch geben. Ja, dafür hat es ja auch nur die Hälfte gekostet, also von daher.
Ach so, kostet das was?
Komm.
Da haben wir uns beide ja schon ausgiebig vor der Sendung drüber unterhalten, ja. Aber okay. Was haben wir gesagt? Jeder Hörer.
Ja, nee, komm.
Doch, das führe ich jetzt mal aus. Ich will jetzt nicht sagen, wie viele Hörer oder Hörerinnen wir haben. Jeder Hörer im Monat nur 1 Euro im Monat und wir wären werbefrei
und mehr.
Wir könnten doch dann beide nur halbtags arbeiten gehen, würde ich sagen. Ja, und wir könnten auch mehr Output produzieren.
Ich würde definitiv drüber nachdenken, zu verkürzen, ja.
Ja.
Denke ich sowieso schon drüber nach, aber dann wäre es finanziell auf jeden Fall einfacher. Ja.
Auf jeden Fall. Also da könnten wir wesentlich mehr Energie in dieses Projekt hineinstecken. Ich meine, es ist ja so, wir möchten ja gerne, aber wir können ja nicht so, wie wir wollen. Ist ja nicht so, dass der Wille nicht da ist. Nur die zeitlichen Ressourcen sind halt begrenzt. Aber gut, deswegen werden wir weiterhin Werbung machen. Ich will nicht sagen müssen, aber wir wollen, sagen wir mal so.
Ab und zu, genau.
Wenn es passt.
Kommt mal was, ja. Genau.
So ist das. Okay, das so zum Schluss dieser Sendung. Okay, dann lass uns das Ding dicht machen, dass wir unter den 2 Stunden bleiben. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.